Marshal, wake the warrior.
Yes, willkommen im Podcast, Freunde. Wir haben den Mann am Tisch, für den ich 1000 Namen habe. Ich habe den Mann am Tisch, für den ich 1000 Herzen benötigen würde. Und mein Partner in Rhyme, Belasch, der Präsident. Money Mark, Frauenarzt aka Dio, Chente, Dr. Sex, Untergrund King, Spacey, Space. Gib mir nochmal Namen, die wir haben. Dr. Sex.
Günther Scafo.
Ja, ich hab die Atzen hier.
Yeah.
It's a party.
Yes. AKA Familie. Ekel und Popel, AKA ja. Dings und Bums.
Ah.
Wer tritt heute auf? Na, Dingsbums.
Nicht auf die Tour. Ja, Freunde, Alter.
Ja, schön hier zu sein.
Ja.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ihr da seid.
Weder schon Boogie.
Es ist ein absoluter Traum.
Eine Erfüllung.
Ja, ich habe vorhin gefragt, Bilasch, was ist eigentlich das Thema? Da hat er nur gelacht. Ja. Gibt kein Thema.
Also Arzt und ich wollten eigentlich...
Das ist wie das Battle.
Zwei Stunden Schweigen in Gedächtnis an Bushwick Bill.
Oh, ja.
Bushwick Bill, ja.
Und ich glaube, ich habe den Podcast jetzt getötet mit der Info. Ich wollte die Wunde nicht wieder irgendwie aufreißen, aber er ist nun mal tot. Aber gestern habe ich wieder mal im Paradies gelebt, wie Bilasch und ich sagen. Paradies für 10 Minuten und momentan bin ich sehr fokussiert. Ihr könnt es auch im Boogie Live sehen. Ich greife an, ich mache wieder hartes Training, harte Workouts, übe mein MCing, also rappen wieder ganz krass, wieder Next Level Shit. Bin fokussiert. Mickey liebt dich und abends muss ich mir aber gönnen. Ich
sag, Boogie Live.
Treff ihn in der Mitte. Auf jeden Fall schon damals mit Props an meinen Vater. Der hat mir nie Ritalin gegeben, der hat mich damals schon zur Kindheit zum Sport gebracht. Und ich hatte auch dann mit 16 dann auch immer einen Kopf voll. Und da war die letzte Zeit, wo ich zu Hause gewohnt habe, da werde ich mich nie immer dran erinnern an die Bong, die am Fenster stand. Und ich bin morgens joggen gegangen, dann ins Lager arbeiten, also im Lager als Lagerarbeiter arbeiten. Hier übrigens in der Straße, in der Grünberger, bei Mustafa Abi. Und dann aber auch fokussiert im Studio, Trains bomben den ganzen Tag. Aber abends, ich muss halt immer high sein, abends habe ich mir halt immer den Kopf gegönnt. Und es waren immer höchstens 1 bis 2 Köpfe. Und das war dann immer so der Abschluss dieser Lichtschalter. Und mittlerweile gehe ich mit den Schwächen um und weiß, abends brauche ich sowas. Und das Kiffen wirft mich zurück. Und Arzt war gestern live dabei.
Und du wolltest jetzt die Brücke schlagen zu Bushwick Bill. Du hast gestern Bushwick Bill gepumpt.
Genau, und du sagst, es ist ein neues Bushwick Bill-Album unterwegs.
Genau, unveröffentlichte Songs auf jeden Fall zu einem Album.
Ich habe mich gerade 5 Minuten lang gefragt, worauf es hinausgeht. Und dann
ich dachte gerade, du fragst, wer Bushwick Bill ist, aber so schätze ich dich nicht ein.
Nee. Ich habe noch He-Man-Musik gerade mit dem Mund gemacht, damit es noch weniger alles zusammenpasst. Aber ja, Bushwick Bill, Alter, rest in peace, haben wir jetzt, glaube ich, so ungefähr 3-4 Sendungen lang auch gewidmet dem Bruder. Aber es ist halt ein großer Teil von euch so. Also ihr seid ja mies am Pumpen gewesen, wa? Ghetto Boys, ja genau euer Thema, wa?
Ghetto Boys, genau unser Thema, ja. Sag mal, ihr trinkt ja alle dieses Zeug. Das ist rot. Dann gibt's gelb und grün. Wo ist der Unterschied?
Jetzt kommt er uns wieder ficken hier draußen. Oh. Kutter. Ey, Kutter, Bruder. Okay. Fahr ein bisschen schneller, bitte. Wir machen.
Und es ist 12 Uhr am Baggerloch. Das ist Bodo. Ja, das ist Bodo. Ja, der baggert noch. Also der rote ist ein Dracula. Weißt du, was ein Dracula ist? Mit einem Tampon ist das gemacht worden.
Ja, schmeckt auch so. Alles geil.
Schmeckt eigentlich alle sehr lecker.
Aber ist alles grüner Tee und hier ist grüner Tee.
Matcha, glaube ich, auch und so.
Guarana. Gib mal eine Empfehlung.
Limette. Sehr lecker auf jeden
Limette.
Fall.
Limette. Ja. Nee, zum Thema Belasch.
Limette ist gut.
Ich denke mir, glaube ich, die größte Gemeinsamkeit, Arzt und ich haben uns damals 96 auf einer Abendschule kennengelernt. Ich war mal wieder auf dem Weg, meine Mama stolz zu machen und wollte mal wieder die mittlere Reife erreichen.
Wieder kennengelernt, kann man das sagen.
Ja, und wir haben uns damals, er war ja in der Orks-Gruß, Freunde, ja. Manni weiß, dass Belasch nochmal alles ein bisschen reaktiviert.
Manni war bei den Orks Juniors.
Ja, geil, Orks Juniors, genau. Und dann haben wir uns ja auf einer Abendschule getroffen, aber davor hat uns ja eine Feindschaft verbunden, das hatten wir oft schon angesprochen. Du warst in der Orks Crew mit vielen anderen Atzen, mit den CNF-Atzen ein bisschen und ich war ja in der JD Crew. Dann hier Rust, Farnet, Y und Daddy Seven.
Kisho, Zeba, Zo, Icke,
Schreck,
Manni. Schreck war nicht bei, bei Orks.
Shay?
Nee, das waren alles CNF. Ach, das kam dann später, genau. Also wir sind dann von Orks alle zu CNF rüber und dann ist ein Teil von CNF ja später zu BC, genau wie ein Teil von JD zu BC rübergegangen. Es ist hier richtig
in der Matrix, ja. Und wir haben uns nicht gut verstanden, ja. Wir haben uns immer gecrossed. Da gab es auch einen legendären Battle beim Wildstyle Shop in Berlin. Im Wildstyle Shop von Ben, ne? Gab es den Battle. Und dann, aber auf jeden Fall, irgendwann waren wir auf der Abendschule zusammen. Und da hat das Angiften irgendwie geendet und wir haben uns dann, hat sich eine Freundschaft entwickelt. Wir haben uns immer kaputt gelacht, dass wir keine Frage verstanden haben. Wir haben nur über unsere Dummheit gelacht in der Abendschule. Dann war auch eine ganz lustige Geschichte. Heute ein guter Atze von mir, ich darf die Geschichte erzählen. Da war eine Frau in der Klasse, die war schwanger. Und das wussten wir nicht. Und wir haben die ganze Zeit verarscht. Und immer, die dachte, ja, die kleinen Atzen hier, ich habe den krassen Banger als Freund.
Aber auf nett verarscht.
Aber auf nett.
Auf nett, das
war irgendwann, schulfrei, darf ich kurz erzählen, kannst mich korrigieren, wenn es falsch in meinen Gedanken ist. Weed is a hell of a drug. Ich bin vor der Schule, Onkel B, ja. Man hab gerade Schulschluss, war um 22 Uhr immer so gefühlt. Abends war schon dunkel. Auf einmal 15 Banger, alle ein bisschen älter als ich. Bogi, da ist er, wir ficken ihn. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie loyal dieser Bruder ist. Arzt war ein straighter Dude, aber wir waren ein bisschen überfordert. Es war noch nicht die Zeit, wo ich vor nichts Angst hatte. Hatte ich noch ein bisschen sehr viel Adrenalin. Und Arzt und ich stehen da, die Meute formiert sich um mich. Wollen mich klatschen. In dem Moment kommt...
Stechen sogar. Also
die abstechen. Die wollen mich abstechen.
Die hatten Messer in
Zeitung. Alles, volle Programm. Ja, ja. Volle Programm. Hätte Hinrichtungen gegeben. Und vielleicht hätten wir noch einen mitgenommen. Aber wäre sehr eng geworden. Dann Props wieder an die Perser. Meine iranischen Brüder. Rams großer Bruder Sam.
Warte. Noch bevor du Namen sagst. Applaus. Danke.
Ja. Okay. Auf jeden Fall, Sam, du hast dich vielleicht in Erinnerung. Er sah so wie Antonio Banderas aus. Immer sehr untypisch. Sehr gestylt. Mantel. Voll diesen Pimp-Look. Hatte sehr viel zu sagen bei uns. Die Mythe war immer auch gepackt und so verrückte Geschichten gegen um Sam rum. Auf einmal steht es auch Sam neben uns und sagt, okay, ihr könnt alle Boogie klatschen. Ich sag so, na geil. Der Einzige, der mich retten konnte, sagt es. Aber er wusste, ich bin mit seinem kleinen Bruder im Gym. Er sagte, Killer, mach dich warm, zieh dich aus. Ich zieh mein T-Shirt aus, weiß nicht noch, mach mich warm. Auf einmal kommt keiner von denen. Mhm. Und sagt, ihr könnt jetzt alle Boogie schlagen. Er sagt, er sagt, ihr könnt alle Boogie schlagen, aber jeder alleine. Und keiner hatte die Eier, gegen mich alleine zu boxen. Und nach einer Minute sagt er, verpisst euch jetzt alle, geht zurück. Ja, und Arzt war loyal, Sam war loyal und ich habe keine Schläge bekommen. Und ab dann ging es los und dann auch die BC-Zeiten. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, das machen wir gleich. Aber so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und Manni ist immer so ein bisschen wie bei mir, Commander oder so. Der gehört halt immer dazu, so wie Smokey, Commander. Dieser Arzt ist immer, ist nicht dein Background, ist mittlerweile auch einer meiner besten Freunde. Aber auch durch Arzt habe ich ihn kennengelernt.
So sieht's aus.
Und die Parallele, Bela, stimmte. Arzt, sein Vater, hatte die erste Ghetto Boys Platte 87, die Car Freak. Ich und Dahl wussten schon viel über Rap-A-Lot. Dahl hatte in seiner Siedlung ein Junge aus Amerika, der hatte viel Rap-A-Lot-Stuff. Aber Arzt war der Nerd, der hatte mich dann auch korrigiert. Für mich war das erste Album, dass ich kannte erst We Can't Be Stopped von 1990. Das davor wusste ich, dass existiert, hatte ich nicht in die Händen.
Making Trouble war das erste Album.
Genau.
Und das ist auch immer noch mein
Favorit. Unfassbar.
Und also wenn mich jemand fragt, ein Album, was du dein Leben lang irgendwie noch mitnehmen würdest, ja, pff. Making Trouble.
Und wie heißt und das Ghetto Boys, das Album, wo die mit den Verhandlungsfotos, das Schwarz-Weiße.
Das hieß nur Ghetto Boys.
Das Ghetto Boys, das ist eines der besten mit Gangster Boogie, Assassin. Es ist einfach unfassbar, dieses Album. Ich habe es mir bei WOM für 50 Cent gekauft. Zum Nice Price. Unfassbar.
Ja, da ist aber nice ein Schnäppchen Price. Gemacht. Ja. Da hast du wirklich ein Schnäppchen gemacht.
Unfassbar. Ja. Props an die Ghetto Boys. Ja.
Props an WOM.
Yes, dass man so gut klauen konnte.
Ja, man, Props. Da konnte man nicht so gut klauen.
Nee, WOM war schon sehr abgesichert, ja.
Wir waren immer am Kudamm Karriere.
Hier, die kleinen Plattenläden wie der hier nebenan, da hat man früher gut klauen können, kannst du aber heutzutage nicht mehr bringen. Ja. Du musst ja unterstützen.
Support, Baby.
Wie hieß nochmal der Plattenladen am Kudamm, der so mittendrin war, mit dem, wo du die Treppen hochgegangen bist?
City Music.
Mhm. City Music
den
war gut beklaubar.
Ziemlich lang, dann ist er nochmal umgezogen, hinten Richtung, wo das Kudamm Karree früher war. Da ist er jetzt irgendwann nochmal hingezogen und jetzt ist er im Europacenter unten drin, ganz klein.
Das waren die ersten CDs, die wir in der Hand hatten, was Hip-Hop angeht.
City Music. Cover Music.
Ja. Aber genau. Speziell City Music, weil da war ja diese Treppe nach oben. Einer hat unten gestanden, oben hat einer Rucksack voll gemacht, hat runtergeworfen, einer hat gefangen und dann war es auf dem Weg.
Weißt du, was unser Trick früher war? Es gab da diese krassen Sprayerjacken, die hast du auch früher gehabt, diese, zum einen so eine schwarzen, die ziften auch
so immer. Army-Jacken
so, so eine Army-Jacken. Die gibt es im Army-Shop, sind eigentlich so eine Zivilpolizisten-Jacken, die sind immer ziemlich breit und dann haben wir da drunter immer einen langen Pullover drunter gezogen und dann haben wir so einen Stapel Platten genommen, haben den unter den Pullover, haben den Pullover in die Hose reingesteckt und dann die Jacke zugemacht. Und dann bist du halt so Verstehe. Ganz normal rausspaziert.
Das hat man aber eigentlich nichts total war gesehen.
Okay. Ja, eigentlich haben wir uns gesehen, du hast halt hier vorne eigentlich so ein Viereck gehabt, so, weil wir dann wirklich irgendwann übertrieben haben und so eine Dinger rausgeholt haben. Aber es gab halt auch so Kandidaten wie, wie Taktlos, ne, den kennt jeder.
Ich sag
wie der da reingeht, der nimmt sich die, packt die Tüte voll und spaziert mit der Tüte raus. Und
auf jeden Fall.
Als ob er die bezahlt hätte. Ne?
Aber wir waren auch oft, du warst mit mir, ich sag natürlich, du hast nichts gemacht, du hast mich gesehen. Ich habe mich dann damals komplett eingekleidet, einfach rausgegangen. Die Hardcore-Arzte vor uns hatten immer Machete dabei, alles genommen und Hausdetektiv wegjagen. Aber die schönste Nachricht war ein Langwitzer und ein Schöneberger und alle Ghettoarzt, die bei uns waren. Stromausfall. Es waren die heiligen Worte. Du sagtest, ja, danke, es gibt Gerechtigkeit. Ab zum nächsten Saturn, Schauland hieß es damals, unfassbar. Stromausfall war wie Geburtstag, Weihnachten und Zuckerfest an einem Tag.
Man will es jetzt nicht propagieren. Ne? Also Klauen ist scheiße, muss man schon sagen. Ja. Wir waren ja wirklich krass verarmt. Wir hatten nicht wirklich viel Geld gehabt. So, und eine Schallplatte hat sehr viel Geld gekostet. Du musst damals 20, 30 Mark für eine Schallplatte hinlegen. Und wir waren halt musiksüchtig. Ne? Wir wollten halt Musik machen, wir wollten auflegen. Wir haben die gebraucht, um aufzulegen. Und wir hätten uns das nicht leisten können. Heutzutage hast du einfach einen Spotify-Account und kannst dir alle Musik anhören, die du willst, ja, um schon mal zu hören. Und wenn du was auflegen willst, dann bekommst du das fast schon geschenkt von den Leuten. Weißt du, ein bisschen irgendwelchen DJ-Verteilern und bekommst die Sachen, die Songs als MP3s geschenkt. Damals musstest du die Platten holen. Und dann musstest du auch mit den Platten auflegen, musstest mit den Platten produzieren. Und im Endeffekt haben wir daraus Gutes gemacht.
Auf jeden Fall. Und ich erwähne es immer wieder. Ich habe bei WOM nicht geklaut, weil da hat Atze gearbeitet, der Punker. Ich habe immer Schule geschwänzt in Platten.
Bei WOM habe ich auch immer gekauft.
Habe ich immer monatelang mir angehört, in der ersten, zweiten Klasse. Und dann irgendwann gekauft, erspart. Und ich war nicht so broke, weil Gott sei Dank, mein Vater hat immer geguckt, dass ich das Nötigste habe und alles habe. Und bis 16 ging das ja gut. Bei mir kennst du ja meinen Weg. Und davor aber hatte ich den Arzt, der hatte nicht mal Geld für Tapes. Der hat dann immer Autos aufgeknackt, was natürlich auch sehr cool ist. Den Sachschaden wegen zwei Leerkassetten.
Ja, das unfassbar. Ist natürlich sehr schlau.
Ich lebe für Hip-Hop. Mhm. Ja.
Naja.
Ja.
Gut, Recken war auch
Recken,
super.
Recken
war sozusagen eine weitere...
Oh, die Besuche, die Jams, erzähl den Arzt, wie wir die Länder besucht haben, die Bundesländer.
Das war hart.
Eieiei, Weihnachten am Wochenende. Ich komme zurück mit vollen Taschen, die das Leben schöner machen.
Das war tatsächlich Beschaffungskriminalität. Ne? Sprühdosen, Schallplatten, alles, was du zum Hip-Hop machen brauchst, hast du geklaut.
Du hast
Technik auch, ne? Also manchmal sind wir aus dem Club mit Plattenspielern gelaufen.
Also Name-Dropping ist ja mal blöd, deswegen würde ich an
diesem... Wenn man Name-Dropping macht, dann muss es auch stimmen.
Genau, deswegen würde ich nie erwähnen, dass wir damals Udo Lindenberg die Potte geklaut haben. Ups, ich hab's ja gesagt. Oh,
Cut. Das war aber kein Diebstahl.
Was war drin?
Das war kein Diebstahl. Das
Money for the love of money.
Wo du es gerade sagst, ich habe mich mit dem guten Gin heute sogar getroffen.
Oh, Props an Gin, der ganz Templetown immer vollbombt, immer im Boogie-Tech mitmacht.
Berlin Crime.
Gin ist über 40 und rennt mit einer Chromdose rum und einem Walkman. Pump Bassbox, bombt Chromtex. Wenn alle Atzen so wären in dieser Stadt, wäre diese Stadt hier super. Props an Gin.
Aber man muss sagen, Udo Lindenberg hat ihm damals seine Potte anvertraut. Im Vertrauen, um ihm Zigaretten zu kaufen. Und wir alle kennen Gin und wissen... Ich weiß nicht, was er sich da rausgenommen hat, ob er sich was rausgenommen hat, ob er irgendwie dafür shoppen war, aber es wird ihm nicht großartig wehgetan haben, glaube ich.
Ja, ich fand ihn auch komischerweise ganz schön irgendwie so abfällig am Schluss, als der Ei kam, so irgendwie, wie er mit Leuten umgegangen ist. Sonst hätte ich natürlich wieder...
Die Potte müffelt bestimmt.
Ja, deswegen, oder? Hätte er sonst
hat meine Schütze... gemüffelt?
Nee, aber das
ist schmutzige
Aure. Schmutzige
aber jetzt fragen sich wahrscheinlich ganz viele, wie Udo Lindenberg und wissen überhaupt nicht, was los ist.
Soll ich es mal kurz erzählen? Wir waren vorm Hotel, die ganze Berlin Crime Crew, pöbeln da rum, kommt ein Typ auf uns zu, der sieht aus wie Udo Lindenberg. Wir sagen, ey Udo, du Hurensohn. Er sagt, ihr schleibt nicht bei mir, ihr seid cool, ich will, dass ihr meine Freunde werdet und auf mich aufpasst. Ihr seid jetzt meine Bodyguards. Es fing an, er holt ein Taxi, wir waren zu fünf, also sechs Leute. Und dann
noch ganz kurz zwischenwerfen, das war 97, würde ich
sagen. Genau, 97, war vor einem Hotel, wir wollten da Weiber klären, wie immer, die Touristenweiber. Und ja, und dann ging es los. Und dann war es tatsächlich Udo Lindenberg das erste Mal, ohne jetzt hier Fitner zu machen, aber es ist mir negativ aufgefallen, weil sonst beklaue ich keine Leute. Und dann hat er den Taxifahrer gesagt, nee, die steigen jetzt alle ein. Der sagt so, nein, meine Frau, mein Kind, so ein älterer Türke, ich kann das nicht, Herr Lindenberg, bitte verstehen Sie mich doch.
Nee, das war anders.
Er macht ihn so Stress.
Das war anders.
Ja,
das war anders. Er wollte, dass wir zu fünft ins Taxi steigen.
Genau.
Und dann meinte Udo Lindenberg, denken Sie an Ihre Familie, an Ihre Kinder. Er wollte ihm so ein bisschen andeuten, dass er ihm ein bisschen mehr Geld in die Tasche steckt. So.
Ja,
das hat er aber nicht verstanden, weil er nicht wusste, wer er ist. Ne? Also der Taxifahrer kannte ihn nicht. Es war nicht böse gemeint, es war nur ein Anstoß von wegen, wenn du uns fünf jetzt mitnimmst, dann würde ich dir ein bisschen Kohle in die Tasche drücken.
Siehst du, die Welt gibt so oft, wie es Menschen gibt. Vielleicht erzählst du die Geschichte weiter. Ja. Ich weiß noch, wie wir ein Hotel, das Klavier aufgebrochen haben, das richtige Bonzenhotel.
Das ist richtig.
Wir haben gejammt, du und ich haben gerappt, er hat Klavier gespielt, hätte ich gern die Aufnahmen. Ja, und dann irgendwann war es aber allen und irgendwie zu bunt, hatten wir alle keinen Bock mehr auf den. Da waren wir
das
so
war dann, wir waren im Vagabund gewesen, ja, hier in Berlin, und da ist ja schon Alkohol geflossen, aber man muss dann sagen, wir haben auch nicht schlecht gepichelt früher. Ja. Und weil ich kann nicht wirklich sagen, woher dann irgendwie so die aggressive Stimmung kam, aus welcher Richtung, aber wir haben da auch nicht so wirklich reingepasst in den Laden. Ne? Nee, also das muss man auch sagen. Und zu der Zeit hatten wir auch mit der High Society überhaupt nichts zu tun.
War sie mit Udo?
Wir waren mit Udo da. Also wir haben eine ganze Nacht mit ihm gefeiert.
Wir waren Menace to Society.
Das war schon sehr lustig.
K.O.-Tropfen irgendwas? Ist einer aufgewacht mit Kondom im Marsch?
Nix? Nee, aber der Laden war dann schon strange. Also da waren schon
Udo ist richtig ranzig.
Ja,
also so, weiß ich nicht. Also ich kenne ihn überhaupt nicht.
Sagen,
also ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen, ja, aber wenn ich ihn mir so angucke, ich habe mich schon immer vor Udo geekelt. Ich weiß auch nicht warum, seit ich ein kleines Kind bin. Das also, geht schon echt lange.
Man muss sagen, unsere gute Freundin Becky, ne, die auch viel mit uns musiziert hat, die war ja mit ihm gemeinsam auf Tour. Die ist ja ein Part vom Panikorchester, der hat ja seine Band, das Panikorchester. Und die schwärmt von dem, die sagt, das ist ein super Typ, super nett,
ja,
macht Spaß mit dem und der ist super korrekt, ja. Also es sind immer so, ne, also was man immer für ein Bild hat von den Leuten von außen und wenn man den Menschen selber dann kennenlernt, dann ist es immer was anderes. Vielleicht, ist
vielleicht der liebste Mensch der Erde.
Ja.
Aber ich ekel mich, seit ich 6 bin vor ihm. Ist halt so.
Ja, kann sein.
Ich weiß nicht warum.
Ja, ich fand Gildo Horn fand ich immer voll eklig.
Ja,
ja, ich dachte immer, Gildo Horn, Alter, den riechst du schon, wenn du ihn im Fernsehen siehst.
4D-Fernsehen, ne?
Ja, kommt auch noch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die Japaner, glaube ich, haben so eine Kinos gehabt vor 20 Jahren. Da, mit Geruch so richtig.
Was?
Ja, das 4D-Kino. Sind die ersten, die auf so eine Scheiße stehen.
Ja. Die Japaner haben auch Automaten.
Dann im Scheißhaufen vorbei, Digga.
Automaten, wo du Schlüpper kaufen kannst.
Ja, wirklich. Getragene von jugendlichen Weibern.
Ja,
da gibt es so eine deutsche
Frau. Würde ich mir 100 Stück kaufen und überall Fisch reinmachen. Nur.
Ja, die machen wahrscheinlich so. Die haben da wahrscheinlich irgendwelche Geruchsstoffe, die hat wahrscheinlich nie jemand angehabt. Die werden in der Fabrik, wird der Geruch da reingebracht.
Hey, aber es ist wirklich auf authentisch. Weil ich kenne von einer deutschen Braut, die hat richtig Kohle gemacht. Die schneidet sich irgendwie täglich die Schamhaare ab und füllt so ein bisschen Muschischleim in irgendwelche kleinen Glasbehälter ab und so und schickt das alles nach Japan die ganze Zeit so Online-Shop-mäßig.
Ach nee, echt, ja?
Geht ab auf jeden Fall, Digga. Ja.
Überall Perverse unterwegs.
Ja.
Ekelhaft und
vielleicht
Perverse.
Sitzen sogar Perversi an diesem Tisch.
Niemals. Never.
Ich sag nur niemals. Rubrik fiese YouPorn-Wichser.
Was ist pervers, hat 2 Daumen und ein Auge. Ja.
Darauf erstmal klatschen. Doppelfist mit klatschen. Langwitz in the house.
Ja, viele Geschichten. 97, Berlin Crime gegründet. Wann gründeten wir die Bassbox?
Ja, das war ein Jahr, anderthalb Jahre später. Ja. 99. 98, ja. 99.
Was für eine Zeit.
Wild, ja. Das war wirklich eine wilde Zeit. Also dann haben wir erstmal die Musikindustrie auf den Kopf gestellt, würde ich sagen,
aber
ein paar Jahre lang.
Alter, der Müllmann fickt uns.
Ja, es nervt voll.
Man kriegt es aber nur so unterschwellig mit.
Ist nicht mal Müllmann, das ist hier dieser Bagger. Der
im Hut nennen sie mich den Müllmann. Wir sind nicht mehr auf Sendung. Ich bin wieder auf Sendung. Also ich muss an der Stelle sagen, letztes Mal bei der YoMTV-Sendung, bei der zweiten Staffel, war es ein Familientreffen in der Sendung, wo auch der Homie Oleg Sesh da war, mit dem es bald ein starkes Lied gibt.
Oleg the Bratan.
Bratan, Baby Frankfurt. Baby. Wart ihr beide, es war ein Familientreffen. Und ich habe mir diesmal zum ersten Mal Gedanken gemacht. Ich konnte nicht wieder 20 Minuten erklären, was ihr schon für mich getan habt. Aber da ging es um Musik und Freundschaft. Hier ist wohl bei allen dreien Personen hier am Tisch mehr Liebe, als ich für euch drei Herrschaften empfinde. Kann man nicht empfinden. Für Leute wie euch mache ich Bittgebete, dass man, wie für die anderen Brüder, dass man immer bis zum Schluss gut bleibt. Ihr seid das Geschenk des Himmels. An der Stelle mal voll vom Herzen. Nicht zu nett. Aber du hast mir nicht, du hast mir keinen Fisch geschenkt. Du hast mir das Fischen beigebracht. Weil du hast allen uns den Independent Hustle erklärt, du hast uns ins Studio genommen, ja, du hast uns den Weg gezeigt und ich glaube auch dafür sind dir sehr viele Leute dankbar. Und ich glaube, du bist wie ich, du hast Freischein in der Szene.
Naja, nicht wirklich, aber du weißt,
Narrenfreiheit.
Narrenfreiheit so ein bisschen, ne? Ja.
Nein, aber wer dabei war, weiß einfach, dass du die treibende Kraft warst. Der Junge mit den Rasterhaaren und dem Megafon.
Und später dann mit der Glatze auch.
Der Hacker Root 66 von Roofless, kommt von Roofless.
Ruthless.
Ruthless. Ich spreche wieder blöd. Hauptschuldeutsch aus. Der Mann mit dem Plan, der Mann mit dem Plan. Du warst damals schon, letztens war die Legende Killer Hakan am Tisch. Den sagte ich auch, dass ich oft mir, Legenden werden nie verarscht bei mir, immer Respekt, aber oft mache ich mir den Witz, dass ich zu dir sage, was machst du mit Money, mit Killer Hakan in Mallorca? Weil Money sieht wiederum sehr oft aus wie Killer mit der Sonnenbrille und der Kopfbedeckung. Killer Hakan sagte bei unserem letzten Podcast, er hat es, weil es der erste Bankräuber war. Ja, deswegen. Mhm. Aber du hast die treibende Kraft.
War der jüngste Bankräuber, nicht der erste.
Ich bin so, also ich bin logisch. Stark für ein Kollabo-Album. Killer Hakan und Money Mark. Ja. Das wäre der absolute Traum.
Ja, du warst mit Mr. Long damals in 96, 97 schon hattest du Aufnahmen. Du warst der erste Atze mit Aufnahmen. Mhm. Lissi bei uns auf dem Hut hatte schon Aufnahmen von den Leuten, die ich kannte.
Aber schon früher Futter. Noch, oder?
Sag mal, wie hieß die Gruppe nochmal? Genau. Und warst mit Bobby auch im Studio?
Genau, also wir hatten Overtext gehabt. Das war vorher genau von der Graffiti-Crew Orks gewesen. Die hatten wir schon seit 93, 94, glaube ich. Und die habe ich mit einem guten Freund gemacht, der halt auch bei der Orks Crew war, der dann aber nach Florida ausgewandert ist. Und dann eine Zeit lang war ich dann mit Mr. Long und mit Ballon Overtext gewesen. Ballon kennst du ja auch noch hier.
Ja, vom Pumpen.
Genau, vom Pumpen, der aber mit Rap nichts mehr zu tun hat. Ne? Also die Leute haben dann nach und nach aufgehört mit dem Rappen. Mr. Long und ich haben das eine ganze Weile durchgezogen. Hatten dann auch einen Deal gehabt damals, noch beim selben Management oder Label sozusagen wie Islamic Force damals. Mhm. Das waren Killer Hakan und Bobby zu der Zeit. Die haben bei Snyder im Studio aufgenommen und dort haben wir auch unsere Sachen aufgenommen. Leider sind die Aufnahmen absolut verschollen und wenn ich die irgendwann mal wiederkriegen könnte, wäre ein Traum. Ein
wahnsinniges Lied. Meines Erachtens hört man dann noch viel mehr raus, deine spanischen Wurzeln, glaube ich.
Das sind die spanischen und italienischen Wurzeln hatten wir da krass reingebracht. Und Mr. Long hat dann irgendwann halt sein Solo-Ding gemacht, also sogar vor mir. Und ich habe dann angefangen, dieses Underground-Frauenarzt-Ding zu machen.
An der Stelle mal Props an Mr. Long, der war auch in den Kameradenweg-Charts mit einem Album von der Mr. Long-Platte. Die einzige Schallplatte, wo Boogie der Atzenkeeper drauf ist, offiziell. Und da gibt es ein Lied von dir, Atzi Krank, und einen kurdischen Rapper gegen den Rest der Welt.
Super Lied.
Also
nicht nur der kurdische Sänger ist super, Sadi ist auch super und auch die ganze Instrumentalisierung von dem Song.
Es ist ein absolut starker Song.
Es ist super, es ist live eingespielt, der Song.
Es ist unfassbar im Studio und so viel Wärme gegen den Rest der Welt.
Ich glaube, der Song geht 10 Minuten oder
7 Minuten geht er.
7, ja, du weißt besser.
Wo ist er drauf?
Auf dem Mr. Long Album ist er drauf.
Der dreckige Hund.
Welches Jahr?
Dreckiger Hund.
4
müsste das sogar gewesen sein. Oder vielleicht sogar.
Ja,
ja, das war.
Früher?
Nee, und, du musst ja überlegen. Tanga Tanga und Pornoparty kamen so 2003, 2002 und 2003 raus. Und dann ein Jahr später hat dann Mr. Long sein Soloalbum gemacht. Da sind ja auch nämlich 2 Bass-Songs drauf.
Ja.
Weiß ich nicht mehr, wie die heißen, aber die sind noch so im Style.
Da war die Konkurrenz noch flüssig.
Ja.
Unfassbar. Komm,
Konkurrenz haben wir eh nicht.
Ja. Und wie viele Lieder gab es dann? Ich habe eins kannte ich. Wie viele Lieder sind da entstanden zu der Zeit? Oder ist dein Album entstanden zu der Zeit?
Von wem? Von
dir und Mr. Long.
Von mir und Mr. Long. Also damals zu der Zeit. Damals ist ein komplettes Album entstanden, was aber niemals rausgekommen ist.
Und das hast du nicht mehr, das Album.
Ich hab das nicht mehr.
Ist ja wie mein erstes Tape, Arzt.
Genau.
Weißt du, du weißt doch noch, die Leute denken, es ist eine Verarschung. Es gibt dein erstes Bassbox-Tape. Wie viel 00 ist das?
002.
Bassbox 002, Proletik, Poetik, Viagra, Bob, das bin ich.
Wer also eigentlich ist ja Bassbox 002 dann Orgi geworden, ne? Also das Orgi-Tape. Ja. Aber normalerweise hätte 002 eigentlich das MC Boogie-Tape werden sollen.
Und ich erzähle euch immer von einem psychologischen Prozess, dass das für mich voll krass war, weil ich wirklich neue Sachen gebracht habe. Und das ist jetzt alles egal. Für mich war es ein psychologischer Prozess, ein ganz starker, sich da zu öffnen. Und das ist der größte Part, dass es nicht rauskam, war, glaube ich, dass ich mich gesträubt habe, oder Dio?
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Das war so ein Zwiespalt gewesen, weil du einerseits natürlich diese Fantasiefigur Viagra Bob warst. Es wäre ja gar kein MC Boogie Tape gewesen, sondern du hieß ja damals noch
Viagra Bob Boogie.
Genau, Viagra Bob hast du dich genannt. Ja. Ab und zu noch Boogie war halt der Sprühername. Aber dadurch, dass wir ja alle noch aktiv in der Graffiti-Szene waren und regelmäßig Hausdurchsuchungen auch hatten, haben wir unsere Sprayernamen gar nicht zum Rappen benutzt, so wie das heute eigentlich jeder normal machen kann auch. Aber du hast dich Viagra Bob genannt und hattest dann halt diese zwiespältigen Texte mit Sex und Gewalt und Satanismus und was weiß ich alles drin. Ne? Also halt diese... Wir waren ja die ersten Horrorcore und die ersten Porno-Rapper. Also alles, ich habe euch auch ein bisschen dazu getrimmt. Ne? Also muss man auch schon sagen.
Danke dafür.
Aber... du wolltest immer auch viel Real Talk machen. Du hast Seelenstriptease gemacht in den Songs und du warst einerseits nicht zufrieden mit der Fantasiefigur, die du auf den Songs dargestellt hast. Du meintest, das bin ich ja nicht, das ist zu krass, sowas kann ich nicht rappen. Andererseits hast du dann deine Songs gemacht, wo du deinen Seelenstriptease gemacht hast und warst dann, das ist mir zu deep, da gebe ich zu viel von mir preis. Ja, und deswegen wolltest du das Tape damals nicht rausbringen und hast es dann auch nicht zu Ende gebracht. Also es war so auch eine schwierige Zeit bei dir gewesen.
Ich glaube, zum ersten Mal war ich bei Vorhang auf einer CD zu hören und davor bei den Tapes. Es war halt so, bin Diablos eng, überbringe die satanischen Verse. Alle Sünden, die ich bringe, sind mein alleiniges Erbe. Was nützt dir ein Hip-Hop, wenn ich deine weiße Weste rot verfärbe? Dann tu Rap einen Gefallen und sterbe, wie die englische Prinzessin. Wir opfern 5 Jungfrauen, bevor wir starten die Rap-Session. Das lässt mein Rap flashen, härter als Heroin. Atzen, sag mir, wo ich herkomme.
West-Berlin.
Das ist mein Mekka, ich verbringe jeden Tag. Ich brauche keine neuen Millimeter, denn ich besitze einen harten Schlag. Das ist schwer, mal live zu rappen, weil der Flow so alt ist. Also 98 und das, du hast recht, es war nicht Satanismus, aber schon sehr nichts heilig, diese Bassbox-Attitüde und ich habe das immer...
Bester Battle-Rap, es war feinster Sorte Battle-Rap gewesen. Aber ich glaube, das war auch nicht dein erster Text, weil du hattest vorher auf dem Orgi-Tape, auf dem Sexkönig-Tape, hattest du sehr viele Features gehabt. Und das kam vor dem Taktlos-Album raus. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es deine erste offizielle Aufnahme war.
Nicht direkt der erste, nur auf die Satanistische nochmal angeschoben, dass die Leute auch einen Blick bekommen von den Lyrics,
über
die
wir reden. Wo kam das her überhaupt? Weil du sagst, du hast die in die Richtung getrimmt, du hast jetzt so eine Texte verfasst. Woher kommt dieses ganze Satans-Zeug so?
Ich bin ein ganz großer Rap-A-Lot-Fan schon immer gewesen, Boogie ja auch. Ne? Also ich war halt ein sehr großer Fan von Gangsternip, von diesem ganzen Kram. Und damals, 98, kam Orgi zu mir und hat mir eine CD von 36 Mafia hingelegt, Mystic Styles. Das erste 36 Mafia-Album. Also eigentlich relativ spät. Ich glaube, 36 Mafia, das Album kam ja schon ein paar Jahre vorher raus, ich glaube 95 oder so. Und ich hatte das dann erst 98 auf dem Schirm. Und er hat mir das gegeben und meinte, hier, die CD ist richtig Schrott, vielleicht gefällt dir die ja. Ich dachte, das ist eigentlich so ein bisschen Gravediggers-Mucke. Damals hat man ja noch Musik nach Covers gekauft. Du hast ein Cover gesehen im Laden, hattest keine Zeit, dir das anzuhören, hast gesagt, ah, sieht geil aus, Rap, Hip-Hop, nehme ich mit, ein bisschen so Sturmmasken, Gangsterzeug. Und das war halt richtig krasser. Das war halt so richtig.
Wir haben nach Covers geklaut. Und ja, dann waren wir immer sehr enttäuscht, wenn es auf einmal R&B war. Weil wir wussten ja nicht, was es war. Dann hatte ich auf einmal das Case-Album zu Hause und dachte, jetzt kommt der geile Rap so und dann
fängt
dann
rum.
Ja, aber das Krasse ist, später hat man es dann gewürdigt. Später hast du gesagt, ey, diese krassen 80er, 90er Jahre R&B-Sachen sind ja mega krass. Ja,
also super krass. Ne? Also teilweise meine Lieblingsmusik geworden.
Genau, also das ist halt echt heftig. Aber so, bei dem Ding war das so, ich habe das Album eingeworfen und war halt voll komplett geflasht. Ich so, ey, das ist ja nochmal eine Steigung. Das ist ja, ich habe vorher mir sehr viel Miami Bass-Zeug reingezogen, halt diese ganzen Sex Porno-Zeug und so, war auch ein sehr großer Funk-Fan von Blowfly und dieses ganze Dirty-Zeug, halt Metro-Vinyl, diese ganzen Funky-Sachen, die halt wirklich sehr explizit unter der Gürtellinie waren, X-Rated. Und dann aber auch von diesem ganzen Gangster-Rap, der halt aber so horrormäßig angehaucht war, von Gangster-Nip, Bushwick Bill, die haben ja damals diese ganzen krassen
Horrorcore,
das war Horrorcore gewesen, so was die halt gemacht haben. Und dann kam 36 Mafia und das hat für mich beides verbunden. Das waren auf einmal 808 Beats, eigentlich Trap. Also es war
eigentlich Trap.
Der Vorreiter von Trap. Das war halt so Bassbeats auf Halftime mit Gangster und Horror-Talk drauf. So. Und das hat mich alle so geflasht, deswegen sind die Bassbox-Tapes ja auch so chaotisch. Da ist ja alles durcheinander. So. Also da ist ja alles reingeworfen. Da ist ja
Hörspiel.
Wie ein Hörspiel. Da hast du wirklich dieses Bass-Zeug mit Horror-Rap, mit Gangster-Lyrics, mit Graffiti-Zeug.
Skits,
weißt du, irgendwelche Funk-Samples. Du hast ja wirklich alles drin. So. Ja.
Klick, klack, in Handschellen gepackt.
Freitagabend im Club, es ist Bassbox-Fieber, Zölle mit den Nazis und meiner Diva. Ladies um mich rum vom höchsten Kaliber, duften noch süßer als Partida de Coco. Baby, schwing dein Popo für MC Boogie und die Tanga Soko. Brennt den Club ab.
Was ist los, ey? Wo ist die Beatbox, Mann? Ey. Ich kann die ja nicht. Kann keiner Beatbox?
Und wenn die Bullen kommen, dann sollen die kommen, yeah. Softies botchen doch in das PC-Militär.
Yeah.
Und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen, yeah.
Das ist eine Hymne, eine Straßenhymne.
Alles als Techno-Mix jetzt.
Props an Arzt, der uns alle auf die Industrie losgelassen hat. Kommen wir ein bisschen zu deiner Legacy.
Ich werde verteufelt.
Danke, Arzt, dass ihr mich kreiert habt. Dass er mich kreiert hat. Du hast ein Monster kreiert. Ich bin Frankenstein. Ey.
Läuft schon die Kamera eigentlich, ja, ne?
Ja, wir sind
online. Läuft. Oh. Fitze, Fatze.
Da, wow.
Jetzt haben wir den Bagger direkt vor der Tür, jetzt könnte es richtig losgehen.
Genau. Jetzt gerade, wo wir angefangen haben,
ein fluchter Podcast.
Ist das alles
ein Fluch auf diesen Podcast?
Ja. Das ist gekommen, um das uns kommt zu davon, ficken. Ne?
Aber möchte ich die Tür einfach zumachen hier? Oder ist es dann zu stickig?
Wir können es ja mal probieren. Dominik, bist du am Start gerade?
Was für ein Podcast? Jemand?
Alter, kannst du die Tür kurz zumachen, solange der Atze da draußen frisiert, Alter? Ja, Mann. Der ist gekommen, um unser Gehirn zu ficken, Alter.
Der Homie, der Freiheit für Boogie machte.
Freiheit für Boogie.
Das mein Herz erwärmte.
Pauschal.
Und Manni, wenn ich mal wieder Probleme habe mit der Justiz,
dann mach ich noch
du sagst Fall. Einfach, lass ihn in Ruhe, er hatte keinen Waffenschein. Ja.
Er hat keinen Waffenschein.
Ja, Manni, du hast so viele Alben. Was ist das erste Album?
Das allererste Album. Ich habe ja ein Mixtape rausgebracht, BBX 004. Hm? Das war so ein Schummel-Mixtape eigentlich. Es waren ja viele verschiedene Mixe, die schon fertig waren. Die habe ich einfach nochmal aneinander gemixt.
Bassbox-Style.
Wussten aber viele. Das haben wir sehr viele verziehen. Auch die von den bekannten DJs von damals. Ja. Und dann kam, was kam denn danach eigentlich?
Boah. Verbrechen lohnt sich?
Verbrechen lohnt sich kam danach.
Illegal, genau. Scheiße.
Das kam nie raus. Legal, illegal, scheißegal kam nie raus. Nein. Aber wurde immer angekündigt, aber kam nie raus.
Wie das Bass-Crew-Album. Das wurde ja auch, das erste Album, was wir angekündigt haben, war das Bass-Crew-Album.
Was auch ein lustiger Fakt ist, ich glaube, es gibt niemanden bei Bassbox, der mehr Alben rausgebracht hat über Bassbox als Moneymark.
Ja.
Das kann tatsächlich sein, ja. Aber es waren auch viele Kollabo. Nee, nur ein Mixtape war so Kollabo-Alben halt auch mit Reckless und
Chorus. So. Ja, Sexurlaub,
Sexurlaub, genau.
Ja, du weißt.
Wie viele BBX-Dinger gab es denn insgesamt jetzt am Ende?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt mit Porno Mafia, dem neuen Album Kings of Bass, was jetzt gerade rausgekommen ist, sind es 29
sogar. Ja. Krass, dann fehlt ja das die Nummer 30 noch, ne, eigentlich. Ja.
Eigentlich schon, ne? Bis wohin ging es eigentlich so ursprünglich? Bis zum Drift?
Bassbox-Templer.
Ihr habt ja irgendwann Bassbox verlassen. So, ne?
Ja, es hat sich alles ein bisschen aufgelöst. So, und dann kam der Bassbox-Sampler raus. Ne?
Was war das? Weißt du das noch? Welche Nummer?
Der Clique-Sampler, oder?
Ja, genau. Der Bassbox-Clique-Sampler muss BBX, ich weiß es nicht. Schieß mich tot. Keine
das ist Ahnung. Aber dieser Sampler mit dieser gelben Schrift vorne. Ne?
Genau, mit dem goldenen Ding. Eigentlich war der Sampler ja Platin. Der Sampler war ja noch eigentlich unter meiner Hand erst. Und wurde dann von Aktor und Mach, ich glaube nur von Mach rausgebracht. Ich weiß nicht, ich glaube Mach hat den dann rausgebracht.
Der hat das auf jeden Fall
genau, und die haben das Cover dann in Gold umgestaltet. Es war vorher Platin gewesen und die haben es in Gold umgemacht. Es war vorher eigentlich ein Doppelalbum gewesen. Und dadurch, dass halt sehr, sehr viele Songs runtergefallen sind aus unserem Lager, ist es dann nur noch eine CD geworden.
Verstehe. Ja.
Schade eigentlich.
Ja.
So ungefähr, was waren das für eine Nummer zu der Zeit? Weißt du das nicht mehr? War das 20, 25? Was muss das sein?
Nee, wenn wir jetzt bei 29 sind und Money Markt weißen, das war 18, so, ne?
18.
Nee, 11 war, warte mal, lass mal überlegen. Bis 7 war die letzten, war das Tape. Dann hatten wir 8, 008, 0010, 0011 müsste, glaube ich, Mock gewesen sein. 0 und danach irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, ob Scuritas Eterna kam noch. War, glaube ich, 0. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das stand sogar noch nicht mal auf der CD drauf, oder? Kann das vielleicht sogar sein, dass es noch nicht mal drauf
stand? Doch, auf der CD stand das noch mit drauf. Okay. Ja. Ich glaube, das erste Bassbox-Album, auf dem es nicht draufsteht, müsste, glaube ich, jetzt die 29 sein.
Aber dieses BBX-Sampler-Ding da, das war das Ding, was rauskam nach dem Auflösen. Der Bassbox, ne? Das war das erste Ding, was rauskam, oder?
Genau,
ja.
Dann habe ich das ja alles noch richtig im Kopf.
Und ich hatte dann halt auch meinen Sampler, Boogie und Atzen 2, lief, glaube ich, auch noch über Bassbox. Und schon noch mehr Cat Entertainment. Genau. Den Anal Mike, Executive Producer, Props an Anal Mike. Anal Mike, Herz der Atze der Welt.
Ja.
Die Rako, mentaler Kriegszustand, lief auch über Bassbox.
Mhm, genau. Es kam eine ganze Menge noch. Ja. Also es kam nach der, wie gesagt, also wenn man jetzt so denkt, dass es jetzt die 29 ist.
Mach und Orgi.
Kam sogar nach der Trennung mehr Alben über Bassbox raus als vorher.
Mach und Orgi, ne?
Nee, es kam nicht über Bassbox. Nee? Das lief über Adrenalin.
Ach, okay. Mhm.
Also Mach hat dann sein eigenes Label gemacht.
Ich meinte dieses Retro-Tape von denen, wo das Bassbox-lastig ist. Das lief auch über Adrenalin, ja? Okay, gut zu wissen. Das lief über
Adrenalin. Mach und Orgi kam genau raus, wo, glaube ich, Adrenalin sich aufgelöst hat.
Genau, es ging auch relativ schnell. Also es war auch nur eine kurzlebige Phase.
Wie heißt denn das Tape bitte nochmal? Berliner Rap?
Ich glaube Berliner Rap.
Irgendwas war da.
Freakshow gab es noch von Dan und Mach.
Genau,
im Endeffekt sind das auch alles Bassbox-Alben. Ne? Also die kommen aus dem Bassbox-Lager und hätten eigentlich auch unter der Flagge Bassbox erscheinen müssen.
Ja, ist ja schon wieder was zum Bruch gegangen. Also ich weiß, dass dieses Freak-Ding da von Dan und Mach kam, nachdem wir uns aufgelöst haben. Ja. Das kam auf jeden Fall danach. Ja. Und das Orgi-Ding muss auch danach gekommen sein.
Es kann auch sein, dass es danach kam.
Die haben es, glaube ich, einfach weitergezogen jetzt gerade, weil gerade das Business jetzt nicht von einem Tag aufs andere mit Beatles und so.
Genau, es lief ja auch alles über Beatles deswegen. Und so. Es war ja alles so ein Geschäftskonstrukt, was die da auch hatten. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht hatten sie auch nochmal Vertriebsdeals oder Verträge untereinander gemacht. Weiß ich nicht, wie das da ablief. Ob das jetzt nur Handschlagdeals waren oder ob es da auch was Geschriebenes gab. Aber am Ende des Tages alles gute Musik. Ne? Also yes, wirklich baby. Alles gute Musik. Alles also Kultalben wirklich eigentlich. Alles.
Pioniere.
Alles, wo irgendjemand von Bassbox drin hängt, auch die Nord-Nord-Sachen jetzt von Fork und so. Ich finde alles, wo Bassbox-Member drin hängen, hat Zeug von einer großen Qualität.
Aber diese Trennung da damals, nicht Trennung, sondern dieses Auflösen der Bassbox, war so ein bisschen, kam mir so vor, auch der Zeitpunkt, wo es langsam so in die Richtung Atzen ging, war? So, dass du und Money so ein bisschen mehr zueinander gekommen seid?
Ganz lange
nicht. Noch lange nicht.
Hardcore war es dann.
Aber man hat oft halt den Namen Money Mark im Zusammenhang mit Arzt damals gehört.
Wir waren ja die ganze Zeit immer
unterwegs. Genau,
ja.
Genau.
Also es war, Mark war DJ gewesen bei mir zu der Zeit. Also wir waren ja, dann kam ja diese Phase Rap House, wo ich sehr viel mit
auf deiner Solo-Tour.
Genau, mit Mr. Long sehr viel gemacht habe. Sehr viele Produktionen von Reckless, ne, der halt auch bei den letzten Bassbox-Sachen noch dann oft zu hören war.
Azi Krank.
Und dann halt, Azi Krank noch mit, die Bielefelder.
Lolita, rest in peace.
Genau, und dann kam halt so diese Phase des, keine Ahnung, nochmal so eine neue Ära bei mir. Und da war sehr viel live. Also ich bin sehr auf dieses Live-Ding gegangen. Vielleicht hast du deswegen auch dieses Gefühl, damals war halt dieses Party-Ding, was auf einmal kam, Porno-Party, Tanga-Tanga, dieses Zeug. Und wir haben halt wirklich die Konzerthallen voll gemacht. Also auf einmal lief das Live-Geschäft richtig Bombe, weil das Zeug halt wirklich funktioniert hat. Und da war halt Money Mark voll mit am Start gewesen. Ja, und dann kam halt auch ohne Ende Alben von Money Mark, ne, die halt auch so ein bisschen im Gemeinschaftskontext auch entstanden sind. Also wir haben halt, ich habe mein Zeug gemacht, er hat sein Zeug gemacht und am Ende haben
aber
wir
aber du redest über DJ-Kram mehr.
Das war
am Anfang war es
DJ-Kram. DJ-Kram ist dann übergegangen, wie gesagt, Verbrechen lohnt sich, war ja dann so ein Vokoda-Rap-Album.
Gab es auch noch nicht genau.
Nee, warum ich frage, ist einfach, weil ich habe ja die Stimmung so ein bisschen mitbekommen. Als Halbaußenstehender. Ich wurde ja damals in die Bassbox mit reingebracht, weil Produzenten ausgefallen sind, quasi. So. Ne? Weil kein Frauenarzt, kein Korks. Und,
wir hatten drei Produzenten bei Bassbox: Korks, Icke, Mach. Korks, Mach und Icke. Genau.
Ja. Und ich war bei Mach zu der Zeit öfters mal am Gucken, war ja um die Ecke. Isa hat mich reingebracht. Da habe ich den hier kennengelernt, den Verrückten hier.
Und Isa kam schon relativ spät. Also Isa war, würde ich jetzt mal sagen, so einer der letzten Member bei Bassbox.
Rapper-mäßig, und so. Genau. Und dann habe ich das mit dem Drift halt mitbekommen. Dann hieß es irgendwann, Arzt und so sind weg. Und dann habe ich aber mitbekommen,
dass was auch ein bisschen paradox ist, ne, weil es ja eigentlich unser Label ist. Also es ist ja im Endeffekt, haben ja Money Mark und ich Bassbox gegründet. Das ist ja unser Label. Genau. Und ich, die letzten sind ja als offiziell erst mit 007, mit einem eigenen Produkt sozusagen, auf diesem Label released.
Das war immer klar.
Das war voll strange gewesen. Das war für uns halt ein sehr komisches Gefühl. Ja. Ist ein bisschen so, als ich, weißt du, so sich von seinem eigenen Haus, was man gebaut hat, rauszugehen und jemand anders drin zu lassen. So, weißt du, also natürlich Mitbewohner mit drin zu lassen, die man selber reingeholt hat. Aber im Endeffekt ist alles cool. So,
wie ist. Für mich als Halbaußenstehender so, war das immer anders. Weil ich habe nicht dazugehört offiziell, war aber mittendrin statt nur dabei, so, habe immer mal geguckt. Und es war immer klar, dass eigentlich so das Fundament auf dem Frauenarzt-Moneymark-Umfeld gebaut wurde, was Bassbox angeht. Das hat nie jemand verneint. Nur irgendwann war das so ein riesengroßer Mob und man hat Machs Studio so quasi als Zentrale der Bassbox irgendwie empfunden. Mhm. So ging es mir.
Das letzte Loch.
Aber das war es ja auch eine Zeit lang, ne?
Das
hat sich ja immer wieder verlagert eigentlich. Also das war ja auch eine Zeit lang bei Arzt.
Und ich mal, der mit allen befreundet ist, sag einfach.
Aber warte, viele Leute. Lass mal meinen Gedanken erstmal zu Ende bringen. Weil es geht ja nicht darum. Wir haben damals mitbekommen, dass da so eine kleine Auflösung stattfindet. Und Money Marks Name wurde damals schon als Rapper dann genannt. Nicht als DJ, sondern dass der jetzt auch rappt. Auch mal rappt, nicht nur DJ ist und so weiter.
Ja, Money Mark hat schon beim Sexkönig-Tape gerappt. Also auf dem ersten Sexkönig-Tape sind Raps von Money Mark drauf, unter anderem Namen.
So.
Also Sperma ist Money Mark. Ja, also, wir hatten ja alle verrückte Namen. So. Zum Glück hat er sich umgenannt irgendwann. Der war da ein bisschen schlauer als ich.
Aber, Props an Unterleib-Dynamo.
Unterleib-Dynamo.
Jens Hardcore, Tangalili.
Gebrüder Keulmanns.
Gebrüder Keulmanns. Generalanal.
Viagra.
Mein Nachbar.
Tanga. Ja.
King Orgasmus. Belasch, ich sag jetzt mal wirklich, der immer...
Warte.
Ich
finde das gerade super, aus einer anderen Perspektive mal. Weißt du, es ist halt wirklich...
Ja, das war für mich halt emotionsfrei, weil ich habe mich nicht zu der Sache dazugehörig gefühlt. So. Auch wenn ich da öfters bei Mach rumgehangen habe und mit Isa damals öfters rumgehangen habe und so weiter, habe ich mir das so ein bisschen so aus der Zuschauerperspektive gegönnt. Und habe halt gemerkt, der hat mit dem Problem und der erzählt über ihn und der erzählt über ihn. Was sind jetzt alles die Gründe und so? Auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dann, dass natürlich Produzentenstau entstanden ist. Produzentenstopp. So. Mhm. Jetzt sitzt da Mach alleine im Studio und kriegt seine Macke. Und
muss sich um sechs andere Künstler kümmern, natürlich.
Ja, muss alle produzieren.
Und was für Künstler, ne? Verpeilers, weißt du, hast du da auf einmal Jope, weißt du? Also wirklich. Dann Fork und Dan mit Pöbler vom Dienst. Isa, also sind ja auch alles keine leichten Künstler, ne? Es sind halt alles wirklich krasse Talente, die alle ihren eigenen Kopf haben.
Ja, so. Zeitaufwendiger Scheiß.
Zeitaufwendig. Und dann hast du halt Mach selber noch, also ihr Akte, und dann hast du halt noch Mach selber, der halt total professionell und Perfektionist in allem ist, was er macht. So, er ist ja ein Perfektionist, der lässt keine halben Sachen raus. So, weißt du, der Song muss zu 100%ig stimmen, bevor er den auf die Menschen loslässt. So, weißt du, und dann. Klar, natürlich. Ich weiß aber noch, ich kann mich an die Phase noch erinnern, wo du dazugekommen bist. Also das war ja so kurz vor der Trennung gewesen, mehr oder weniger. Das war so, also da hat Mach ja schon von dir geschwärmt. Meinte er, ja, ich habe da so einen Produzenten und ich war damals auch einmal bei dir, glaube ich, in der Bude gewesen mit ihm.
Das kann sein. Also ich bin dazugekommen 2001 das erste Mal zum Schnuppern.
Das war ja noch lange vor diesem Bruch sozusagen.
Und ich habe dann das erste Ding veröffentlicht auf Bastards Album. Das Intro hatte ich gemacht. Das war mein erster Beat, den ich bei euch platziert hatte.
Stimmt, unfassbarer Ding. Ja.
Geiles
Ding. Unfassbares Ding.
Das war auch im selben Jahr, wo ich angefangen habe zu produzieren. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich mache.
Beim Atzenkeeper Album hat er so keinen Gangster-Remix gemacht.
Das Ding ist so, wenn du reinkommst und da sitzen Leute, die wissen schon Bescheid, dann hast du natürlich gewisse Vorteile. Aber trotzdem war ich ein krasser Noob so. Und hab dann bei Bastard den Beat einfach platziert und hab mir gedacht, ey, weißt du was? Da geht was. Und wie Boogie schon gerade sagen wollte, das mit dem kein Gangster-Mix, das kam schon alles ein bisschen später. Nur sitzt Mach dann irgendwann dort und war alleine und hat mich dann darum gebeten, dann mit Bassbox zu produzieren, die restlichen Leute. Wo ich dann anfänglich meinte so, okay, so, kann man machen, klar. Ich will ja meine Sachen positionieren. Aber ich habe gemerkt, dass dieses Produktionsding halt ein krasser Hustle ist. So. Du hast gemerkt, dass Mach gar nicht klarkam, so 0%. Er kam auch in seinem Privatleben nicht klar, kam nochmal dazu. Und dann kommt noch dazu, dass du so schwierige Künstler hast wie einen Isa, der einen Take, der sich original gleich anhört, aber gerne 20 Mal hintereinander aufnehmen will, weil er irgendwas drin hört, was er nur selbst hört. Und das hat Mach alles gemacht. Der hat auch die schwierigen MC Boogie-Aufnahmen gemacht, so, wo er teilweise auch sehr, sehr on point auf dem Beat ist, was auch wenige bisher geschafft haben, gute Resultate daraus zu ziehen, die sich keine Mühe gegeben haben, da hat man es auch gehört bei Boogie. Bei denen, die sich Mühe gegeben haben, hat man eine krasse Steigerung gehört. Und Mach war einer von denen, die Boogie gut aufgenommen haben. So, weißt du? Und im Endeffekt aber ist diese ganze Sache dann ja genau dann auch mit der Bassbox total dann auseinandergegangen. Sonst hätten wir Adrenalin ja gar nicht gefunden.
Vor allem, du musst halt auch mal überlegen, du hast ja auch immer noch, wenn du halt dann auf einmal so ein Label am Hals hast, sage ich mal mehr oder weniger, so Künstler, die halt auch irgendwie rausgebracht werden wollen, vorher um die Alben, dass sie halt wirklich erschienen sind, habe ja hauptsächlich ich mich gekümmert. Mit Korks und Manimal.
Das will ich die ganze Zeit
also
sagen.
Also so die ganzen Alben, die ganzen Releases, so Obscuritas Eterna, Lyrischer Hooligan, weißt du, diese ganzen Alben, Mock-Alben, sonst was. Von der Cover-Grafik bis zum Pressen, bis zum Vertrieb.
Promo.
Das war ja komplett alles immer Touren, so auf unserem Ding. So.
Auf dein.
Genau, das war halt auch keine leichte Arbeit, ne? Weil du hast halt einen krassen Hustle gehabt damals. Wir waren halt wirklich independent. Du hast nicht das Internet gehabt, wie du da jetzt heutzutage vermarkten kannst. Du hast einzelne Online-Stores gehabt, aber du hast jetzt nicht unbedingt eine große Plattform wie noch nicht mal MySpace damals gehabt, um die Sachen zu vermarkten. MySpace kam dann erst zur Atzenzeit.
Und das haben viele nicht gesehen. Was ich jetzt nochmal objektiv sagen möchte ist, ja, das ist, dass viele diesen Part, den Arzt übernommen hat, sprich Manager, Produktion, Leitung, Vertrieb und so, diesen Independent-Hustle haben viele nicht gesehen und viele muss ich auch
Vertrieb
machen.
Noch Shoutout an Jayo, ne?
Shoutout an Jayo, du hast
auch
die bist
weil runtergefahren. Das ist auch wirklich wie so ein Kindergärtner.
Props an Jayo, mein
muss
Bruder.
Man schon sagen.
Aber ich möchte auch mal Mach nicht verteidigen, weil wir oft keine Meinung hatten, aber das ganze viel Soziales hing an ihn. Diese Wohnung kam nicht zur Ruhe.
Also was Mach da auf sich genommen hat.
Sein Kühlschrank war unser Kühlschrank.
Wirklich.
Und das war auch zu hart für Mach. Und im Endeffekt kann man auf keinen sauer sein, weil sich alle so entwickeln mussten. Diese Charaktere waren ganz schwer auf unter einen Haufen zu behalten.
Sehr schwer,
aber
ja.
Die Leute, viele, wir waren alle mit 100 Pro dabei, aber mit der Zeit waren am meisten Mach und Arzt involviert. Arzt Business Teil, Mach, weil es seine Wohnung war. Das ist jetzt auch, so ist meine Meinung.
Ja, ey, ganz klar. Also was dabei Mach los war, war eine Kommune. Also ja. Bassbox war, würde ich sagen, du sagst, es ist ein Mob oder ich würde es nicht als Label bezeichnen, nicht als Crew. Mhm. Wir waren einfach eine Kommune von völlig unterschiedlichen Leuten, die zusammen Musik gemacht haben. So, ja, jeder hat sein Ding gemacht und wir haben jetzt dieses Cross-Business-Ding gemacht. So, jeder hat irgendwie den anderen supportet, unterstützt, gefeatured. Wir haben diese Posse-Tracks gemacht und sonst was. Und ey, natürlich, klar, das ist bei mir auch. Bei mir in der Bude, wo ich da damals noch bis zu 006, 007, haben wir ja auch diese ganzen Sachen, weißt du ja noch, mit einem Vierspur bei mir in der Bude aufgenommen. Ich habe eine 25-Quadratmeter-Wohnung gehabt. Eine 25-Quadratmeter-Wohnung
in Tempelhof. Mit Rust als Nachbar.
Wenn, ja, mit Rust. Rust hat im selben Haus gewohnt, weißt du so. Und wenn du da, rest in peace, Rust, Zicke, wenn da irgendwie 5 Leute rumgehangen haben und da hast du noch ein paar aus der Nachbarschaft, die irgendwie gedealt haben von meiner Wohnung aus, weißt du, dann sitzt du halt wirklich, also deswegen kann ich dieses Ding von Mach voll nachvollziehen, so, das ist also, aber für ihn als auch für mich war das völlig selbstverständlich, so, es war so, ey, die Tür steht offen, jeder, der irgendwie sich künstlerisch entfalten will, kann, ist herzlich willkommen und deswegen sage ich auch, wir hatten Leute wie Jens Hardcore, der sogar mit einem Sprachfehler gerappt hat. So, weißt du, wir haben gesagt, ey, geh ans Mike, rap so. Wir hatten irgendwelche Straßendealer gehabt, die Strophen auf den Alben gemacht haben unter irgendwelchen Pseudonymen. Also ich rede jetzt speziell sogar von den Tapes, die dann noch davor rausgekommen sind. So einfach nur, um zu sagen, ey, Dicker, mach doch einfach mal was. Weißt du, entfalte dich doch mal kreativ.
So eine Unbefangenheit einfach. Man hat nicht über alles nachgedacht damals.
Genau so.
Aber deswegen war es auch zum Scheitern verurteilt. Weil am Ende des Tages geht es nicht. Wenn du heutzutage ein Business aufziehen würdest und sagst, alle Drogendealer und alle Bekloppten jetzt mal in ein Haus rein, nimm mal alle Drogen, mach mal Party, redet mal mit Gemälden an der Wand.
Es ist ein Wunder, dass so lange am Standard gehalten zu haben. Es ist ein Wunder.
Aber genau das haben die Leute halt auch gefeiert. Genau diese Atmosphäre.
Die Konzerte.
Konzerte waren unfassbar.
Ich wurde morgens abgeholt. Ja, Belasch, morgens wurde ich abgeholt. Arzt hat gesagt, Boogie nackt abduschen. Ich war noch wach. Ich wurde nackt abgeduscht. Also freundschaftlich für Homeboys. Ich hab, lass mir nichts gefallen. Aber mein Kumpel soll mir vieles machen.
Kaltes Wasser über den Kopf.
Kaltes Wasser. Ja, dann auftauen. Erstmal warm machen mit Whisky. Besoffen wieder ankommen. Und ich habe eigentlich nur gepöbelt. Also, brennt den Club ab.
Du hast schon gut gerappt.
Geile Show.
Du hast gut gerappt. Wir haben live gerappt. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Ne? Wir haben live gerappt. Das Mann, ist dieses Playback Power gewesen.
Guckt euch im Internet an.
Und die Konzerte gingen teilweise 3 Stunden. Oh, mit. Weil du hast ja jeden mitgenommen und jeder wollte sein Programm
und
halbe Tänzerin, Stunde, Stunde machen. Immer oben ohne.
Wir hatten ja auch damals den Anspruch irgendwie, was ich jetzt heutzutage nicht mehr so dogmatisch verfolgen würde, aber dass man seine 16er durchrappt. Das hat auf jeden Fall vorbereitet. Also wo ich dann jetzt, ich habe 2004 angefangen zu rappen und war 2004 auf der Bühne, so, weißt du? Und es hat mir geholfen.
Ja.
Also, wir waren da, was das angeht, ziemlich radikal. Also wenn du mal irgendwie mal eine Lücke gelassen hast für ein Wort, wurdest du da vielleicht mal respektiert für, wurdest du akzeptiert für, aber du musstest deinen 16er durchrappen und den auf dem Album raufpacken. So. Ist natürlich so, wie gesagt, aus gewisser Perspektive ist das jetzt nicht so die schlauste Methode, so zu arbeiten. Aber trotzdem hat das einen abgehärtet, finde ich.
Wenn du damals verkackt hast, hast du richtig geloost. Hast du richtig an Ansehen geloost. Du musstest damals gut sein. Es ging gar nicht anders. Du konntest keinen 16er verkacken auf der Bühne. Das ist, da hättest du erstmal
für im Studio verkackt.
Im Studio?
Ja, im Studio auch. Digga, 16er durch im Studio.
Ja, wir mussten das, Belasch, weil wir 8 Spurer hatten. Das ging nicht anders.
4 Spurer teilweise. 4 Spurer. Es ging nicht anders. Du hast es gehört, wenn du geschnitten hast. Du musstest durchrappen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Bassbox-Raps unbedingt von großer Qualität
zeugen. Ey, schmeiß die raus aus meinem Podcast.
Naja, es ist doch so, von den Tapes her. Ich muss sogar sagen, dass die Sachen, die wir mit Overtext gemacht haben, vorher im Studio, die hatten ja eine super Top-Studio-Qualität gehabt. Und danach haben wir im Vierspur dieses Underground-Zeug gemacht. Aber es ist halt Flavor.
Ey, ich habe mich mit Mel letztens gestritten. Ja. Ich war mit Fruchtmax und so ein paar Arzten waren da noch da. Waren wir nachts im Studio. Und dann ging es, jeder darf seine Musik hören, seine Lieblingsmusik. Und dann sagte Mel, die ich immer schätze, weil sie ehrlich ist und Eier hat, aber es war dann doch so, ob, wie wenn jemand dein Baby beleidigt. Sie will keine Bassbox-Mucke hören, das ist unmusikalisch.
Ja, sie hat schon immer ehrlich ihre Meinung gebracht.
Den Diss-Track könnt ihr jetzt bei YouTube ziehen. Nein, Props an Mel, dass sie ehrlich ist, aber ich sehe das ja anders.
Die hat uns gehasst. Die hat uns gehasst, ja, aber die hat uns menschlich wenigstens das ins Gesicht gesagt. Viele haben uns gehasst und haben es nicht gesagt.
Ist doch viel besser, wenn Leute ehrlich sind.
Aber wirklich.
Deswegen, ja. Auch mal mit der harten Wahrheit. Die vielleicht ein bisschen wehtut, aber was hast du davon, wenn sie dir alle in dein Gesicht lachen, dann drehst du dich um und dann lachen sie dich aus.
Das erste Mal tat es noch weh, das zweite Mal nicht mehr so sehr.
Um die Brücke zu
deswegen
schlagen.
Deswegen feiere ich Sarrazin ja so sehr. Ja. Applaus für Sarrazin.
Um die Brücke zu schlagen nochmal, ja, hier mit, weil du meintest, du hattest damals Money Mark als Rapper wahrgenommen gehabt.
Richtig.
Money Marks erste Raps, also wirkliche Raps ohne Vocoder, also abgesehen von den Raps, die er als Sperma auf Orgies Tapes gemacht hat zum Beispiel, waren bei einer Sampler-Reihe von uns, die hieß Berlin bleibt Untergrund. Das war, lief auch über das Label Berlin bleibt Untergrund, glaube ich. Oder Bassclub.
Das waren eigentlich meine ersten Records. Raps gewesen.
Das war nach dieser ganzen Porno-Party.
Legendär, so das Mixtape und das Originalalbum. Fremdgehen, mein Lieblingslied. Fremdgehen. Legendär.
Ja, das wäre vom Mixtape, glaube ich.
Fremdgehen. Aber ja. Von Loonies, Closer Beat.
Das war super lustig. Und da muss man sagen, in welcher Zeit haben wir die Dinge aufgenommen? Also, Money Mark hat vorher nicht wirklich gerappt. Das waren seine ersten gerappt. Raps. Noch nie gerappt.
Noch nie.
Und wir haben
das war so Just for Funding, ne? So.
Ja.
Einfach,
oder?
Ja. Das war
das Mixtape haben wir, glaube ich, an einem Tag aufgenommen. Und das Album unter einer Woche.
Ja.
Unter einer Woche.
Das stimmt.
Ja, das war richtig krass.
Kannst du dich daran erinnern, wann das gefühlt richtig so in eurer beiden Welt losging mit dem Atzengedanken? Wann kam der so ungefähr, in welchem Jahr?
Also wir haben ja ein Label noch gemacht, das hieß, wir haben uns erstmal gemeinsam ein Studio aufgebaut, gemietet. Und da haben wir, hat jeder sein Ding gemacht und dann haben wir, weil das muss ja auch finanziert werden, haben wir gesagt, ey, machen wir ein Label und bringen halt ein paar Sachen raus, so eine Sampler. Also eigentlich so ein bisschen nach dem Bassbox-Prinzip kann man fast sagen, eigentlich wirklich nicht wirklich, aber
schon fast No-Limit-mäßig, so wie Master P.
Genau.
So, Fließbandproduktion.
Also so Sampler und dann bringen wir das raus, davon zahlen wir halt die Miete und so weiter und so fort. Dann haben wir das Label Ghetto-Musik gegründet. Und das war aber total, das hat gerade überhaupt nicht zu uns gepasst.
Ich weiß noch, dass wir vorher, hatten wir sogar auf dem Zettel geschrieben gehabt, ich glaube, mehrere Labelnamen und da war sogar Atzenmusik
war dabei.
Und Ghetto-Musik, aber wir haben es erstmal Ghetto-Musik genannt.
Also völlig bescheuert, weil das überhaupt nicht zu uns passt im Prinzip.
Ich kann mich an diese Zeit erinnern. Was mich interessieren würde, ist halt einfach nur so, das letztendliche Atzenprodukt ist ja dann schon mit einem gewissen Soundbild dahergekommen. Man hatte gewisse Einflüsse vor allem aus deutscher elektronischen Musik aus der Vergangenheit.
Die haben wir ja vorher eigentlich gemacht. Ne?
Genau, aber jetzt Arzt kam halt dieser Techno- und Dance-Stuff noch dazu, wo ich mich natürlich auch erinnern kann, dass Arzt das auch schon vor langer Zeit gemacht hat. Klar. Wir haben da mal mit rumexperimentiert, ob er und ich. Arsch und Titten war das Erste, was ich irgendwie mitbekommen habe.
Genau.
Und das
gab auch, genau, auf demselben Album gab es auch irgendwie von Ich bin ein Freak, gab es auch einen Techno-Hop-Remix oder so. Also wir waren immer schon so ein bisschen so auf dieses
Techno-Ding. Genau, genau. Ja. Aber man hat halt immer
also
so.
Es war verpönt, ne? Also es war in der Hip-Hop-Szene stark verpönt, deswegen ist man halt mal so ein bisschen vorsichtig.
Mit Sicherheit war das verpönt.
Die Leute haben gesagt, ja, ist Sellout. Obwohl es gar nicht mehr ist. Es war überhaupt nicht mehr geheim.
Da musste man den Leuten halt die Hip-Hop-Hats halt auch erklären, ey, Ice-T hat das früher auch gemacht, ne? Oder Dr. Dre hat früher auch Elektro-Techno gemacht.
Aber das ist schon wieder ein bisschen was anderes.
Das ist ein bisschen was anderes, aber die haben das trotzdem gemacht, so, weißt du?
Es war so goofy Elektromusik so, weißt du, aber ich meine, ihr habt nach europäischer technoider Dance-Musik geklungen. So.
Ja.
Das ist dann schon wieder etwas, das gab es ja zu der Zeit gar nicht.
Das sind ja auch unsere Wurzeln.
Das finde ich auch ganz gut, das habe ich ja schon immer gesagt. Ich meine, die Produktion der Atzen ist ja sehr, sehr, sage ich mal, verwurzelt in der deutschen Musikkultur. Im Gegenteil.
Na, mittlerweile heißt es ja tatsächlich so, wenn einer zum Beispiel ein Techno-Beat hat und drauf rappt, du machst Atzenmusik.
Zum Beispiel, ja.
So, man hat sozusagen eine neue Musikrichtung erfunden, im Prinzip. Ne?
Die Love Parade hat hier nun mal stattgefunden. Und Techno-Musik, ob das Eurodance war oder keine Ahnung was, hat hier in Deutschland schon immer zur Musik gehört. So.
Ja.
Und deswegen
das hat angefangen mit Krautrock. Ne? Also dieses Krautrock-Ding schon in den 70ern hat das seine Wurzeln. Dann kam Kraftwerk, dann kam dieses Zeug, also dieses Elektro und dann zu Techno-Übergang, das gab es ja schon immer. Ne? Du
Richtig.
Hast auch eine starke Gabba-Szene in Berlin gehabt.
Voll krass, deswegen sage ich ja, also ich finde es ja total konsequent, dass dann die Deutschen irgendwann auf die Idee kommen, diesen Musikstil in den Hip-Hop-Bereich zu transportieren. Ist dann nicht mehr richtig Hip-Hop so, aber es ist trotzdem Rap-Musik und es ist von Leuten, die aus der Hip-Hop-Szene gekommen sind. Aber das fand ich dann immer genauso wie Schlager gehört, also Schlager und Techno sind die Hauptmusikarten, die ich in der deutschen Historie so sehe, als erfolgreiche, aber auch originale deutsche Musik so. Wenn es jetzt um die Neuzeit geht, so, weißt du so? Und deswegen Schlager Einflüsse reinzubringen, Techno-Einflüsse reinzubringen, ist eine ganz logische Konsequenz so.
Also Schlager eigentlich eher weniger, kann man dazu interpretieren, kann man machen, aber für mich oder für uns würde ich sagen, eigentlich eher kein Schlager.
Ich würde auch sagen, nein, eher neue deutsche Welle. Also weil Schlager ist ja dann schon eher Helene Fischer, ne? Also oder alter Schlager,
Marianne Rosenberg.
Genau, so ein Kram. Das ist Schlagermusik. Genau. Also das sehe ich oder höre ich in den Atzen überhaupt
nicht. Bei euch null, das war gar nicht so gemeint.
Genau, ich würde eher sagen, Einflüsse, die wir eventuell später gehabt haben, nachdem wir auf Mallorca stattgefunden haben, wo wir auch irgendwie reingerutscht sind. Also hey, das geht ab, ist auch kein Partyschlagersong. Der findet im Partyschlager statt, ist aber eigentlich eine Elektroproduktion mit neue deutsche Welle-Vocals, würde ich es mal sagen. So ein bisschen Rap-Einflüsse und ein bisschen eher neue deutsche Welle-Kram. So. Es kommt eher aus diesem Ding. Du könntest es sogar, wir haben ja ein Rock-Album gemacht, wenn du das auf Rock-Songs interpretierst, die Songs, wären das krasse Rock-Songs. Auf einmal klingen die Songs alle punkig. Du merkst auf einmal, es sind Punk-Songs. Und die Musiker, die halt mit uns diese Songs in Rock-Versionen gemacht haben, das kann man sich auch bei iTunes anhören, die Alben. Teufelswerk, komplettes Album, da haben wir die Songs auch alle nochmal mit wirklich hochgradigen Musikern aufgenommen aus der Rockszene und die standen da mit Mund offen, die meinten, ey, diese Komposition, diese Songs, diese Melodien,
die waren mega überrascht.
Das hat man vor dem Album mitbekommen?
Das sind Rockhits, weißt du, also es sind keine Schlagerdinger so, aber natürlich sind wir bei Atzenmusik voll offen rangegangen. Voll offen.
Ja,
hat alle Einflüsse.
Ich glaube, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine einfach nur generell sind die zwei dominantesten und bedeutendsten Musikrichtungen der Neuzeit hier in Deutschland technoide Musik und Schlagermusik. Das meinte ich damit.
Definitiv. Wobei Schlager eigentlich nur deutscher Pop ist.
So. Ja. Also die Atzen würde ich da mit Schlager nicht in Verbindung bringen. Aber ich meine einfach nur, dass es für deutschsprachige Musik natürlich konsequent ist, genau diese Musikstile auch dann in die neuzeitliche Jugend- und Popkultur zu transferieren. Darum geht's. Mhm. Und ihr wart dann diejenigen, die das halt mit der technoiden Musik gemacht haben. Aber so ein Karel Gott auf dem Bushido-Song oder so, das ist der Schlageraspekt, wo ich mir immer gedacht habe, wo ist der denn bitte? Das hätten viel mehr Leute eigentlich machen
Sieht
müssen.
Sieht so aus. Aber auch Leute aus der Neuzeit.
Kollaborationen jetzt, auch. Olex zum
genau,
Beispiel.
Genau. So, weißt zum du Beispiel so Kollaborationen. Wir haben ja auch einen Song mit Jürgen Drews gemacht. Ne? Ist auch so eine. Das war sozusagen die erste Schlager-Kollabo, die wir dann auch wirklich gemacht haben. Aber auch Leute wie Bowser zum Beispiel. Ja? Wenn, was du Liebe nennst, ist ein Schlagersong.
Ja.
Für mich ist es ein Schlagersong. Ich würde den eher in die Kategorie Schlager setzen, als in die Kategorie Rap. Weil da wird nicht gerappt, da wird gesungen. Also es ist halt, also kein Disrespekt, ne? Aber es ist ein super Schlagersong.
Und an der Stelle mal, bitte check den Song, den B und ich geschrieben haben, den habe ich bei den Red Bull Soundclash, der nicht ins Internet kommt, wegen der Schlägerei, habe ich den Bowser-Song ein Cover gemacht. Ich ziehe Kokain und Weed, denn ich liebe es, bla bla bla. Und aber an der Stelle mal was ganz Seriöses. Wir haben auf dem Biografie eines Dealers Album ein sehr starkes Lied, wie alle natürlich, selbstverständlich.
Das ganze Album ist stark.
Danke. Hatten wir Downtown und da ist eine Version drauf, ja, eine sehr moderne, aber die ist ursprünglich auf den Downtown von Petula Clark.
Das gibt es auch im Internet.
Genau, und das gibt es im Internet, auf YouTube, bei YouTube könnt ihr das hören. Da hat Onkel B, ich ging ins Studio und B fragte mich, Bruder, deine Eltern sind Deutsche, was hast du denn so gehört für deutsche Sachen? Aber meine Mutter hat eher Französisch gehört und Englisch so. Und mein Vater Klassik und Rap, der hatte auch nicht diese Schlagereinflüsse, aber ich hatte Petula Clark ganz tief in Erinnerung. Und die hat ja damals auch dann amerikanische Version gemacht, aber wir haben es von der deutschen gesampelt. Genau, sehr starker Track von Onkel B und mir, also B produziert, ich gerappt. Downtown Petula Clark Remix, check das mal.
Das Ding ist halt so, was mir immer aufgefallen ist, was sich vielleicht jetzt gerade so ein bisschen auflockert, ist einfach das deutsche Hip-Hop so, insgesamt, so wie das gebrannte Kind immer behandelt wurde. Also manchmal hat man eher das Gefühl gehabt, als wenn deutscher Rap so behandelt wird wie das Hundeschild. So, du darfst hier nicht rein. Obwohl das natürlich in Amerika, der große Bruder, der uns immer alles vorlebt, da hat man gesehen, dass Hip-Hop schon immer auch in die, sag ich mal, ländlicheren Musikkulturen eingebunden wurde. Es gab Country-Songs mit Rappern zusammen, aber es gab Pop-Songs mit Rappern zusammen.
Es gibt eine ganze Country-Rap-Szene.
Oh, das gibt es auch.
Eine ganze Country-Rap-Szene. Ja, also das ist so einer der bekannteren, ne? Aber es gibt eine riesen Szene, die laufen unter der Flagge Country, aber die rappen.
Nehmen wir mal einfach Gesangsmusik jetzt mal als Überbegriff, damit es nicht zu wissenschaftlich wird, weil sonst könnte man sich hier schon wieder streiten. Aber die Gesangsmusik hat sich schon immer an Hip-Hop bedient, mit ihr kollaboriert und sich gegenseitig immer befruchtet. So. Und hier in Deutschland hieß es immer, nein, weißt du so. Warum machen die Schlagerleute keine Kollaboration mit Rappern? Warum machen die Sänger so wenig Kollaboration
aber
mit Rappern?
Aber machen die ja jetzt.
Warum gibt es keine R&B-Szene hier mit so
aber
modernen
jetzt,
Urban Vibes?
Jetzt wo mittlerweile ist weißt du so? Singen die alle.
Und ja, ich
mittlerweile
als
singen
das
die
gebracht.
Rapper alle und das ist eigentlich alles, also jetzt müssen normalerweise
Next Generation Shit
genau,
ist
ich hab's geliebt. Die Schlagermusiker müssen jetzt eigentlich zu den Rappern kommen und sagen, ey, schreib mir mal mein Album.
Ja, das wird auch immer mehr und mehr wahrscheinlich passieren, das ist halt nicht aufzuhalten. Aber so ein Savior hat ein Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass er mit der Hip-Hop-Szene aufgewachsen ist, dass er schon sehr frühzeitig Leute mit denen kollaboriert hat.
Ja, und einer der ersten Sänger war, die auf einem Rap-Label gesigned waren. Ne?
Das ja, darf klar. Man auch nicht vergessen. Daher kommt es auch so ein bisschen. Das ist ein riesengroßer Rap-Fan auch, weißt du so?
Absolut.
Aber die Leute aus der Schlagerszene, aus der Gesangsszene, egal was für eine Richtung das jetzt sein sollte, finde ich, sind nicht open-minded genug. Und diese, das muss jetzt immer ein bisschen aufbrechen, dass mehr Hip-Hop-Leute kollaborieren mit dem Pop. Das merkt man, dass jetzt auf einmal Ghostwriting aus dem Hip-Hop passiert. Du hörst jetzt auf einmal dann doch schon Songs, die nicht Hip-Hop sind, wo du ganz genau weißt, das war ein Rapper.
Aber so. Ich habe schon immer so sehr gearbeitet, Onkel B. Ich kann mich erinnern, wir haben schon in frühen Zeiten diese Seelenstriptease gemacht, aber dann auch ganz früh kam bei mir diese Harmonie mit R&B-Sängern, hab viel mit Jonesmann, viel mit Puls.
Du hast sehr viel
ganz
mit
früh
R&B-Sängern
ich damit,
gemacht.
Hat mir immer
Savasch hat auch viel mit R&B-Sängern gemacht.
Mir hat immer gefehlt, genau, es gibt einen legendären Track, die Fans kennen.
Und bei Agro hat das auch ganz krass mit Schizo und vielen Schizo. Sängern. Und auch mit Osan, also viele Leute haben ja immer irgendwie auch gesungen.
Mit denen ich habe immer viel mit Gesang gearbeitet. Ich glaube, eines der ersten Balladen, die wir gemacht haben, waren nur die starken Überleben mit unserer Schwester Becky, die auch bei Putz die Bong gesungen hat. Putz die Bong ist übrigens auf Toilette entstanden.
Becky
auch
hat
Track.
Relativ früh schon gesungen.
Ja, und
aber gut, Gesang gab es auch im Rap so in Hooks eigentlich schon
die
lange.
Meisten Rapper haben meisten Rapper haben gesungen bei den Bullen, aber ich habe das schon ganz früh gemacht und Putz die Bong ist ja schon im letzten Jahrtausend entstanden.
Und das machst du, aber ich meine die anderen. Ja. Ich will Helene Fischer, dass sie mit Kapital einen Song macht.
Das wär's.
Ich will
genau,
auf jeden
sowas.
Fall...
Oder
so,
guck mal,
verstehst du,
also, weißt du, da
die Szene
dabei,
soll zusammenkommen.
So, so hatten wir mit Atzen auch gedacht. Wir haben gesagt, ey, einfach mal alle Barrieren durchbrechen. Lass uns einen Song mit Nena machen. Wenn Nena Bock hat, lass uns mit ihr einen Song machen. So.
Und es hat kompatibel. Es war kompatibel.
Ja, ist kompatibel. Und es
aber
ist
sie hatte auch von alleine Hand. Bock drauf. Ne?
Aber Taylor Swift macht mit Kendrick Lamar.
Snoop Doggy Dogg macht mit jedem. Snoop Doggy Dogg kann auf einen Reggae-Song, kann auf einen Rock-Song, kann auf einen
Techno-Song,
der kann auf alles rappen und der wird nie sein Gesicht verlieren. Alle werden sagen, ey geil, das ist Snoop Dogg, der kann machen, was er will.
Genau, man trennt da nicht so doll.
Man trennt nicht so doll. Ich kann mir auch Haftbefehl auf alles vorstellen.
Ich auch.
Muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Haftbefehl auf jedem Song gefeatured, von jedem Künstler in Deutschland gefeatured
wird. Ich will Haftbefehl mit Andrea Berg auf dem nächsten Album, Digga.
Würde passen. Würde passen.
Ballert raus, ja. Weißt du? Raus. Geht 30 Mal Platin. Alter.
Ich will Heinz Rudolf Kunze. Ja. Und Matthias Reim.
Ich glaube, den dürftest du kriegen.
Verdammt, ich wieg dich. Ich wieg dich nicht. Verdammt, ich schnief dich. Ich schnief dich nicht. Verdammt, ich rauch dich. Ich rauch dich nicht. Ich will nicht mehr krepieren. Ich stehe in den Straßenbus Mitternacht. Zieh eine Bahn im Schacht. Ich brauch es. Ich brauch es nicht. Gegenüber steht ein Telefon. Es sagt mir, hol den Dealer schon. Ich denke nur an dich. Yeah, Freestyle, Baby, ja, Matthias.
Wahnsinn.
Ich bin Matthias Crime, Baby. Matthias Crime.
Matthias Crime.
Check
Matthias Crime ist auf jeden Fall ein unfassbar guter Name. Das ist
um
ja
das
ja
mal aufzulösen. Matthias Crime.
Matthias Crime, Alter. Ja.
Leute, nächste Woche bei iTunes.
Ja.
Spotify.
Produziert von Günther Scafo.
Ey, weißt du, was noch ein bisschen peinlich ist? Es gibt immer noch keinen deutschen Rap-Radiosender, kann es sein? Kann es sein?
SFM war mal früher so auch.
Nein, gibt es einen Deutsch-Rap-Radiosender, nee, der nur deutschen Rap spielt. Nee.
Aber wir sind auf dem besten Wege dahin, weil du musst mal überlegen, es gab eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her, da wurde nicht mal deutsche Musik wirklich im Radio gespielt. Ja, da war der Prozentsatz von deutscher Musik im Radio sehr, sehr niedrig. Mittlerweile ist der deutsche Prozentsatz sehr hoch, und du hörst sehr, sehr viel Deutsch-Rap im Radio.
Es lag an Politik, französische das war noch vom Marshallplan. Das ist noch der Marshallplan. Deutschland war das einzige Land, das nicht landeseigene Tonträger spielen musste. Überall in Europa mussten die Radiostationen ihre Leute supporten.
Speziell durch Frankreich.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es das nicht mal, da gab es Besatzungsrecht und da wurde es abgeschrieben.
Ja, aber das hat auch seine Vorteile, weil so sind wir viel mit guter amerikanischer Rapmusik aufgewachsen. Wir haben damals auch, gerade wo Kiss FM noch im Anfangsstadium war, oder es gab ja mehrere Sender, da lief ja auch guter deutscher Rap.
Trotzdem, ich habe mit Kiss FM angefangen, ich war in den Sendungen, habe Freestyle gemacht, die Outline Show, aber ab dem Moment, als er FM war und nicht mal davor auf Kabel oder Underground im Wedding, waren wir alle weg. Da waren wir nur noch so die schwarze Karte.
Ja.
Und ich wollte mal, mich stört dann halt manchmal diese Doppelmoral, wenn sie mir früher gesagt haben, du kennst mich, du hast mich schon mal mit deinen Tipps gemanagt. Ja, Boogie ist zu kontrovers, aber Snoop geht auch dann irgendwie, der hat auch Leichen im Keller. Und Bitch Slap von Snoop geht, aber wenn Boogie die Nutte anspuckt, ist zu viel.
Also 50 Cent und mit PIMP, das Ding lief hoch und runter.
Doppelmoral.
Am Radio, ne? Also es ist halt die Doppelmoral. Und genau zu derselben Zeit haben wir halt mit dem Index zu kämpfen gehabt, bis zum geht nicht mehr so.
Ja. Belasch, weißt du mehr, weil du ja politisch sehr belesen bist, weißt du mehr über dieses landeseigene Tonträgergesetz?
Hast du gut erklärt gerade.
Ist so ein bisschen, ja, okay.
Also, es gab
also
halt,
weißt du mehr Fakten?
Es gibt Frankreich, wie gesagt, als bestes Beispiel, die haben halt eine prozentuale Quote gehabt, an die sich gehalten werden muss. So, die Radios mussten so und so viel Prozent französische Musik spielen, ob sie wollen oder nicht. Weißt du so? So hast du natürlich dann die lokale Szene gefördert.
Ist immer noch so.
So. Ja. Genau, und wir hatten das nicht und haben das quasi ohne Zwang aber hinbekommen. Und ich glaube, Hip-Hop ist dafür maßgebend verantwortlich.
Cool, dass wir es jetzt haben. Jetzt haben wir nicht mal die Atombombe hinter uns, aber wir können wenigstens Rap und Radio spielen. Props an die neue Regierung.
Und wie gesagt, also da sehe ich es gar nicht mehr so weit entfernt davon, dass es irgendwie vielleicht in 10 Jahren, ja, was eigentlich nur eine kurze Zeit ist.
Das Radio?
Dass es dann auch einen deutschen Radiosender gibt.
Jetzt sofort bitte.
Kameradenweg FM.
Ja, dich drum.
Kameradenweg
FM. Du bist der Mann.
Wenn jemand da draußen
ist. Du bist der Man-Bähler.
Zeig mir den Finger auf ihn.
Der die Muskeln dafür hat. Lass uns einfach starten, Bruder. Es ist doch peinlich. Es ist doch peinlich. Deutscher Rap ist doch Jugendkultur Nummer 1.
Baby, gib ihm die Radiostimme.
Gib ihm die Radiostimme. Seit 10 Jahren, Bruder, ist deutscher Rap maßgeblich verantwortlich für die deutsche Hip-Hop-Kultur und in der Jugendszene auf jeden Fall Popkultur Nummer 1. Also sollten wir einen Radiosender gründen. Und wenn wir einen Radiosender gründen, der ausschließlich deutschen Rap spielt, dann könnten wir alle davon profitieren. Also überlegt euch das.
Buzzbox FM.
Kameradenweg FM.
Money Talks, Bitch. Money Talks.
BC, also 66,6 FM.
Früher rapp dich mal.
Da bin ich raus.
Früher rapp dich mal eine kleine Hommage an
nicht
Sticky.
An mir dran haben.
Buzzbox ist underground, zu hart für das Radio. MTV boykottiert mein Video. Jetzt boykottiert MTV mich nicht mehr. Ich bin bei MTV.
Genau, und, es ist aber auch lächerlich, Radio, wenn Leute heutzutage mit diesen Zitaten kommen. Ne? Ja, auch von wegen, du siehst mich nicht im Fernsehen, denn dafür bin ich zu hart, du hörst mich nicht im Radio. Wenn du Sachen so eine Sachen sagst, dann war das natürlich auch der Zeit entsprechend. Ne? Heutzutage hast du eine ganz andere Zeit. Also es ist
Props an rap.de, die haben seit gestern ist ein Artikel, haben so meine Gewinnergeschichte, ja, interpretierbar, nee, Spaß beiseite, haben so einen schönen Artikel, haben gesehen.
Werdegang.
Der Werdegang halt, meine Diskografie. Haben sie auch so eine kleine Erfolgsgeschichte verpackt, schön gemacht. Und dann sagten sie aber auch, jetzt habe ich total den Faden verloren. Nochmal ein Cut oder irgendwas. Also wie gesagt, Rap.de hat einen Artikel gemacht.
Drin, Bruder.
Ich habe es voll vergessen. Wo waren wir denn gerade drin?
Wie alt warst du, als du 6 warst?
Ja, nein, wo waren wir gerade drin?
Das Beste im ganzen Podcast.
Du wolltest gerade über Rap.de, über deine Entstehung.
Wolltest du was über Hip-Hop erzählen gerade?
Na, ey, Reed is a hell of a drug.
Hey, Respekt an Rap.de, ganz ehrlich.
Ja, nee, cool, haben sie einen Artikel auf jeden Fall erfasst.
Seit Steiger weg ist, werden wir auch supported. Ja, Respekt an Rap.de. Olli Marquardt, bester Mann.
Es ging um Radio.
Es ging ums Radio, das ist richtig. Und ich habe alles vergessen.
Fernsehen, MTV, jetzt bist du endlich bei MTV Moderator.
Genau, und ich sage genau, es geht um die Sachen auch. Mhm. Und dann sagt glaube ich,
also zu eins. Du warst früher auch in den TRL-Charts.
Genau, weiß ich nicht. Ich war überall schon, außer am Zeugenschutzprogramm.
Ja.
Nee, Spaß beiseite. Ich sagte aber auf jeden Fall, ey, heute macht mich durcheinander durch das Weed. Aber ich sagte auf jeden Fall, dass ich zu allen Sachen...
Was raust denn da für ein Kraut?
Hey, Baby, Lemon! Nee, es war auf jeden Fall so, jetzt weiß ich es wieder. Die Sache ist, dass die Buzzbox, ich weiß nicht. Nein, dass ich zu allen Sachen stehe. Dass ich zu allen Sachen stehe, das war meine damalige Perspektive. Und ich stehe zu all diesen Werken, haben sie gefragt, wie das so ist. Früher habe ich so satanische Verse, jetzt rede ich über Glauben. Ich habe gesagt, aber ich stehe zu den Sachen, weil halt ein 20-Jähriger eine ganz andere Perspektive hat. Und das ist immer die Perspektive von jedem Jahr.
Ja, du musst immer denken.
Das war der Oddcast hier.
Ja, das
der Muskel, das gehören.
Total verlaufen.
Wir
brauchen mehr davon.
Ja. Hab
ich mich total vertan.
Die Joints sind leer, ich bin unterzuckert.
Ja. Du brauchst eigentlich jemanden, der die Dinger rollt.
Früher hatte ich echt jemanden, der fürs Rollen zuständig war, zu guten Agro-Zeiten, wo ich so dick war. Hatte ich auch immer meinen Fahrer, musste mir auch immer die Schuhe zumachen.
Nippeldreher, wie bei Jennifer Lopez, der hat hier einen Nippeldreher.
Naja, oder jetzt hier bei YoMTV Raps hat er ja einen Aschenbecherbringer, ne? Der hat die ganze Zeit mit dem Aschenbecher hinter ihm hinterher.
Den schickt er dann Döner holen, wie Chanel.
Ja, der rennt die ganze Zeit hinterher.
Oder Jailer.
Muss dann mal gucken, damit er nicht irgendwie auf dem Boden ascht, rennt er die ganze Zeit so ein Praktikant rum, der mit dem Aschenbecher hinterher.
Und ein Feuerlöscher.
Der Typ mit dem Schirm, der immer neben Puff Daddy rumgelaufen ist, der musste immer seinen Sonnenschirm halten. Der war sogar in einem Video damals drin. Mr. Benedict oder
keine. Wissen wir, was mein Betreuer alles halt. Mein Pfleger. Er hat ja Internet Rambo rasiert gestern. Er sagt, fragen Sie, warum ist Bela schon mal bei? Das ist doch sein Pfleger. Und wir haben genau das getan, was ein Internet Rambo hasst. Wir haben uns totgelacht.
Größte Ehre, Boogies Pfleger zu sein.
Ja.
100% Real Talk.
Der deutsch hassende Kanake.
Alles hassende.
Ich hasse euch Deutschen so sehr, dass ich dich jeden Tag neben mir habe.
Ey, ich habe den Leuten echt gesagt, dass wir Leute wie ich und er hassen, dass man das sieht an Klaffwunden und Stich- und Schusswunden. Wir sind jeden Tag zusammen. Das ist unfassbar, was die Leute unterstellen.
Ey,
auch immer mit Rassismus halt von jeder Seite. Wir sind das beste Beispiel, wie wir stehen, wie wir sind, was wir repräsenten, mit wie der kunterbunte Haufen, dass wir halt nicht so sind. Also fickt euch alle. Ja, aber schon hart, das Internet Rambos.
Internet-Rambos.
Die sind aber auch ganz wichtig. Ohne die wäre es echt.
Weißt du noch die Geschichte? Also ich erzähle Ihnen mal eine lustige Geschichte, lieber Belasch, lieber Manni. Die hat Arzt mitbekommen, der hat sich bei Arzt beschwert. Ich bin bei meinen Kumpels in der Eastside da, alte Gewohnheiten, 4 Uhr nachts, zweimal schon, YouPorn, alles durchgegangen. Mir ist langweilig, mach ich mal Facebook auf. Boogie, voll gute Laune. Aber wie gestern bei Bonkopf, Baby. Yes, ich liebe alle und so. Ach, du bist die Props für deine Mucke, wir lieben dich. Danke, wegen dir mache ich weiter. Ey, ich hatte auch Zuschüsse, du zeigst mir, bleib stark. Ey, du Hurensohn. Hallo Hurensohn. So, hallo Hurensohn. Komm jetzt mal vorbei, ich will ein Freestyle-Battle gegen dich. Du dreckige Fotze, bei Atzenkalle hast du verkackt. Ich gebe Kritik offen. Hallo Hurensohn. Ich war mal ein schlauer Atze und gehe an die Schwachstellen. Gehe auf seine Seite, Frau, Cousine, alles, das ganze Stammbaum. Du Klassiker. Kennst die Geschichte.
Das ist nicht der Erste.
Ja, das ich sage ja immer dann wie ein Terrorist, Weichziele. Ich schreibe seine Frau an. Aber ey, Respekt zuerst und immer erstmal Krieg vermeiden. Ja, und die ist so mit vorm Haus mit ihnen, mit einem kleinen süßen Kind, so ganz idyllisch irgendwo. Also, hallo liebe Punkt, Punkt. Pass mal auf, ihr seht ja da sehr glücklich aus vor eurem Haus, mit dem Kind auf dem Arm und so. Das soll doch immer mal so bleiben. Sag doch mal deinem lieben Mann, dass er einfach, wenn er Kritik hat, mal alleine die Bezeichnung Hurensohn und so mal bitte weglässt. Und das macht man doch nicht und so schafft man sich Feinde und ist doch blöd. Sag ihm doch mal, es ist unsinnig. War echt Real Talk.
Das ist diplomatisch als genau. Angela, Alter.
Weißt du, was, was die schreibt?
Wow.
Fick dich, komm her und battle ihn.
Yeah. Digga.
Hey, Digga, ich war in Bonnies Rentsch, Digga. Ich bin der Verrückteste. Ich war Menschenesser. Wird als Feuerwehrmann geworden, stirbt als Brandstifter. Die hat die Psychoader rausgekitzelt. Ja,
aber die war loyal, ne?
Ich hab ihr vor meinen
Leuten.
Ja, da hab ich dir gesagt.
Und sie ist Hip-Hop.
Ich sag, ob sie will oder nicht, sie ist dabei. Meine Kumpels, die 10 Jahre SV hatten, wollen die Gangbang-Party. Und den Wiss, den Rest will ich nicht machen, sonst macht der Beno piep, piep, piep. Schreib ihr ein bisschen mal so unter der Gürtellinie. Dann wollte ich es doch der Bild bringen, dir wollte es bringen, bis an die Presse.
Aber das Gute
und da hast
ist,
du mich verteidigt, man konnte den Verlauf sehen.
Du hast einfach auch zu viel Zeit gehabt, ne? Also,
lange,
wenn, genau.
Kill
also,
the Internet, Rambo.
Ich habe gar keine Zeit für sowas.
Ich auch nicht, ich hatte einmal Spaß dran.
Ja.
Ich wollte nur wissen, ob ich es kann.
Einmal Spaß.
Und haben
na, solange es Spaß macht.
Ja.
So ein Chathouse-Niveau, ne? Familie Ritter, rest in peace. Familie Ritter, tut mir leid, ist vorbei, ne? Weil Mama Ritter ist ja jetzt kein Nazi mehr.
Nein. Ey, mit einem Schnaps konvertiert.
Mit einem Schnaps konvertiert zur 65. Geburtstagsparty. Ich bin beeindruckt. Also, wenn es so leicht geht,
glaubt ihr mir, dass ich noch nie irgendwas davon gesehen habe.
Das ist dein Problem,
ich habe nicht mal einen Ausschnitt gesehen.
Nur wegen ihm weiß ich.
Ich höre immer nur die Ritters, aber ich habe noch nicht mal einen Ausschnitt gesehen. Nichts.
Das ist doch so Penner oder so, ne?
Also, es sind ganz normale Arzten, die hat jeder in seinen Hut. Nur die kleine Nachbarschaft und diesen bürgerlichen Dorf ist überlastet mit denen. Die sind mega assi. Keiner hat die im Griff hier. Die würden die Bullen die weghauen. Aber die machen Freischein. Die machen nur Scheiße, sind mega assi, saufen und sind Neonazis. Aber das Bedenkliche ist, dass die Stern TV seit Anfang der 90er dokumentiert. Und die sind da viel zu wenig Eingriffe. Ich finde, du kannst Kinder nicht filmen bei einer Straftat. Das ist wie Props geben, wie ein Bonbon den geben. Alles sehr bedenklich, aber hat einen mega lustigen Atzenfaktor. Es ist sehr viel Atzenfaktor.
Ja, das ist eigentlich Promotion getarnt als Pseudokritik. So.
Ja.
Was anderes ist es nicht. Und auch noch zu einer aktuellen Zeit, wo gießt man dann natürlich Öl ins Feuer. Ist schon alles so aufgeheizt.
Für mich klingt das sich wieder am Leid der anderen
ergötzen. Genau, ja, aber so dieses rechten Ding. Dieses rechten Ding wird halt in den Vordergrund gerückt.
Ja, aber das kann ja nicht positiv rüberkommen, wenn die so assi sind, oder?
Also ich weiß nicht. Aber ich meine, wenn man sich die Ritters reinzieht, so, dann merkt man, dass halt unterschwellig immer dieses rechten Ding dann natürlich immer so die Überschrift eigentlich ist. Aber im Endeffekt sind wir alle mit den Ritters aufgewachsen. Genauso kaputt
Hauptsache wie Hauptsache gute Unterhaltung, sag ich immer. Ist egal was.
Du weißt jetzt nicht, worum es geht, aber danach ziehst du dir das vielleicht rein. Ich sag dir ganz ehrlich.
Ich gucke generell gar keinen Fernsehen.
Brauchst du auch nicht. Du hast jetzt nicht so viel verpasst. Aber die Ritters selber an und für sich sind so, die sind eine richtige Skandalfamilie, aber wir sind mit diesen Leuten aufgewachsen. Bei uns waren es aber Türken, Araber, normale Deutsche, Albaner, keine Ahnung was. Jetzt das Besondere daran, dass das jetzt Rechte sind aus irgendeinem Kaff. Okay, aber stark Alkoholiker, die viele Drogen nehmen, die ganz schlimm aufgewachsen sind, die ganz krass gewalttätig.
Klingt schon ganz geil. Muss
PC,
sagen.
PC, ja, PC.
Ist für uns nun mal nichts Neues, Bruder.
Ja, weißt du so? PC, yeah, you know me.
Verstehst du, was ich meine?
Alles.
Applaus für die fucking Ritter.
Und Props an Heger, der ist mit denen auf Instagram befreundet. Und unser Homie Blockmonster, unser Homie Norman von den Ritters, Pump Blockmonster.
Norman ist der älteste Bruder.
Okay.
Der kaputteste im Haus. Ja. Er ist Blockmonster-Fan. Applaus dafür.
Ist mega Fremdscham. Ist total lustig. Und es ist halt hart, wie das Ordnungsamt.
Kennst du das?
Ich habe das einmal irgendwie, wo ihr auch drüber geredet habt, mit Finch habt ihr darüber geredet.
Die haben mich aufgeklärt, ich kannte es ja auch nicht.
Dann habe ich eine Sache mal gesehen, habe ich gesagt, das sind so eine Penner oder so, habe ich gedacht. Da habe ich nur so eine Oma gesehen, die da versoffen auf der Couch und hat gesagt, oh, kein Bock jetzt auf sowas. So, die hat nur gefaucht. Und so,
wie ein Autounfall. Wenn du ein bisschen hinguckst, guckst du nicht mehr weg.
Ja, nee, ich hasse es wirklich. Also ich habe gedacht, so, okay, ja, gut, irgendwann mal, wenn man echt Langeweile hat.
Auf jeden Fall.
Die kommen alle in den Knast an der Stelle. Free Ritters. Die sind in ihren Streich jetzt so eingebrochen. Let's get ready to mumble.
Mumble!
Mumble! Mumble!
Mumble
in the jungle. Cotti Macchiato und Aliminati Cotti Macchiato.
Ein Mumble-Song musst du eigentlich rausbringen,
oder? Ja, ich möchte. Es gibt doch ein lustiges, das muss Onkel B besorgen. Ihr kennt es doch beim Taktlos-Konzert. Das hat es mir mal geschickt, ich hab's verloren. Es gibt ein Interview von Taktlos-Konzert. Belasch, das ist legendär. Da verstehe ich selbst nicht, was ich sage.
Achso, wo du über Coogee Rap redest. Ja. Das ist super, das habe ich auf meinem Handy.
Kannst du mir nachher mal zeigen?
Geil. Das ist super lustig.
Weil ich verstehe nicht, was ich da sage.
Schick ich rüber.
Ich habe immer mit Coogee Rap und so eine Legende. War, wie das
Mumble in the Jungle.
Ich verstehe nur Coogee Rap und das ist so.
Mr. Mumble.
Ja. Nee, also du glaubst gar nicht, wie das Ding in WhatsApp-Gruppen rumgegangen ist.
Ja.
Also so ein paar Dinger, die in WhatsApp-Gruppen von dir rumgegangen sind.
Wie alt warst du, als du 6 warst? Ja.
Der ist sowieso ein Klassiker.
Aber ich finde von dir nach wie vor ist der Klassiker Andreas Türk, mein Gang ist mir wichtiger als meine Freundin.
Auch lustig.
Geschäfte.
Aber nur zu toppen von Orgi bei Maisperger.
Oder mir bei Rapper Mittwoch, oder?
Rapper Mittwoch ist auch lustig, aber ich habe mir letztes Mal Orgi nochmal reingezogen bei Maisperger. Ich
das Lustigste der Welt.
Ich muss lachen.
Es gibt nichts Lustigeres.
Ich sitz, das
100
ist,
pro Top 3.
Wirklich, da sitzt du Top alleine 3. vorm Rechner und fängst an zu lachen.
Ey, laut. Immer wieder gut.
Ja. Oder taktlos ein Freestyle Battle.
Oh yeah. Oder taktlos bei Supreme.
Bah. Taktlos bei Supreme, aber zwei Sendungen, ne? Also die, wo er die Axt vorne reinhaut da oder was da, das ist auch super.
Da, wo er mit der Sturmmaske auf der Couch liegt am Anfang und nach seinem Geld gefragt.
Genau, das ist mit Becky und dann gibt es ja noch diese andere Sendung, wo er nur am Tisch sitzt. Kennst du die?
Die kenne ich auch. Aber ich finde die erste noch geiler. Die ist cool. Da, wo Falk erstmal richtig mental vergewaltigt wurde, er dachte sich bestimmt, Alter, 2 Stunden lang, mein Gott, wo bin ich hier gelandet,
Alter. Ja. Props an Taktlos, beim letzten Interview sagte Boogie, tust mir einen Gefallen. Ich sag so, klar, Bruder, stell mir bitte keine Fragen. Beste Voraussetzung für ein Interview. Props an Taktlos. Einer der Ersten, nämlich auf eine CD genommen hat. Er hat einen Bassbox-Arzten, der nur Tapes kannte, auf eine CD gepresst. BAP 3 meines Erachtens, Vorhang auf 1.
Ja.
Riesenliebe für Taktlos. Wir lieben dich.
Falk hat ja auch damals gesagt, irgendwie so ein paar Jahre später, gab es so Rückblicke. Da saß der selber und hat seinen eigenen Auftritt dann von, also damals diese Supreme-Sendung anmoderiert und meinte so, das erste, was Taktlos wohl gefragt hat, war, wo ist mein Geld? Noch nicht mal Hallo, nichts. Ja. Der kommt erstmal rein, wo ist mein Geld? Das ist so, genauso kann ich mir auch vorstellen.
Ja, so ist es.
Ich finde, das ist so ein legendärer Auftritt. Das war einfach unglaublich. Da kommt irgend so eine Türkin rein, sie singt auf einmal irgendeinen Scheiß auf Türkisch, Digga. Das ist nicht mehr normal. Er macht den Scheiß Humpty Dance. Also wirklich, das ist so Entertainment
super,
pur.
Super gut,
ja. Entertainment pur. Es wird für immer in die Annalen der Hip-Hop-Historie reingehen.
Fasziniert wie die Geschichte, wo Ice-T die Mütze geklaut hat.
Mhm. Betonung auf Anal.
Natürlich. Auch noch lustig. Aber wie gesagt, das war halt Viva, ne, damals gewesen.
Ja.
Das war
Viva 2.
Viva 2.
Ja. Viva Plus oder so.
Genau, und danach kam dann erst so wieder diese MTV-Phase. Also Viva hat eine Zeit lang MTV überholt gehabt, hier in Deutschland, hat sehr viele Programme gemacht. Dann gab es, glaube ich, auch eine Hip-Hop-Sendung auf Viva. Freestyle war das.
Ja, danach das war davor, oder?
War das davor gewesen?
Ja, dann kam World Cup.
Genau, World Cup kam, diese Mixery-Dings kam und danach kam dann erst MTV und da war dann die TRL-Geschichte, erstmal Rapper wieder stattgefunden haben, die da einfach reingekommen sind, weil es halt dieses Voting gab. Ja, es gab halt dieses Voting, dass die Leute voten können.
Wir haben Platz 1 geschafft, Fight for Music, legendäres Label.
Ich war auf Platz 1.
Ich boxe Pose ans Koma, strecke Studio, geht's doch nie, der Boogie, der Arzt und Keeper. Keiner spielt in meiner Liga. Yes, yeah. Baby, Fight for Music.
Und
nicht gelogen.
Genau. Und was viele nicht wissen, war dann auch bei TRL in den Charts, war auf Platz 1 der erste Hit, den wir hatten. Wirklich der erste Hit, den wir mit den Atzen hatten, war ja eigentlich Florida Lady mit Alexander Markus. Das war gar nicht
hier. Bester Mann, ich schwöre dir.
Lustigster Typ, wie lustig der war.
Hat neues Video draußen.
Ja. Ey, vor allem das Video von uns, das kann man sich auf YouTube angucken. Das haben wir nur in 240, glaube ich, hochgeladen. Das ist so schlechte Qualität. Damals war noch die Jamba-Zeit. Wir haben das Video noch mit einer 18er-Version gehabt.
Stimmt.
Ja. Oben ohne.
Ja, aber ohne ein Video, das konntest du ja nur, wenn du irgendwie einen Jamba-Deal abgeschossen hast, konntest du dann die 18er-Version gucken. Und wie lange waren wir nicht hier?
4 Wochen, glaube ich.
Vier Wochen. Das war für uns,
die Mutter gefickt.
Das war für uns unglaublich.
Die konnten es aber alle nicht fassen. Die haben gedacht, was sind das jetzt für Vögel, die da chillen? Das gibt's doch gar nicht.
Und das war genau die Zeit, wo wir halt mit Ghetto-Musik gerade hatten, wir Feiern mit den Pleitegeiern. Das war unser sozusagen das erste Atzen-Album gewesen, wenn du es so siehst. Ne? Also haben wir uns noch Ghetto-Musik genannt. Das war so, okay, gut, jetzt ist hier aber unser Konto ist ganz schön leer, lass mal Feiern mit den Pleitegeiern machen. War nicht schlecht, mit Sido auch der Song super geil gewesen, hier Casino Royale. Ja,
Top-Song mit Camilla in der Hook, Respekt an Camilla.
Auch super, ja, mega geil, also tolles Album gewesen für die damalige Zeit und danach haben wir ja dann Atzmusik Volume 1 rausgebracht und TRL Charts Platz 1 war so der erste Schritt. Noch auf Schallplatte.
Und als ich da kam, die ankam
auf Schallplatte raus.
Und als ich da ankam und überall Berlin Crime Tech gemacht habe, waren deine alten Berlin Crime Techs noch da. Oder Atzenmusik Techs. Werde ich nie vergessen.
Wo waren
die? Ich kam mit Alpagan in der Fight for Music Zeit. Ich bin der Präsenten im Studio. Und da war noch an der Wand irgendwas von Atzen rauf. Weil ihr die zerstört hattet.
Ach so, ja, das kann sein.
Mit Graffiti-Dosen. Genau. Ich kann mich noch erinnern, der Auftritt. Kannst du dich nicht erinnern? Ihr habt mit Dosen auch gesprüht live.
Ach, ja,
und
stimmt.
Die Text war noch
Patrice
da.
Patrice war Moderator gewesen.
Und ihr habt alles zerbombt. Genau.
Wir waren da mit 50 Mann oder so gewesen. Ja, es war wirklich krank. Das war eine sicke Zeit.
Ey, Patrice, da hat einer von euch bitte die Kochshow mit Patrice und Desiree nicht gesehen damals.
Nee.
Alter, ich hab's nie wieder gefunden im Internet, nirgendwo. Wenn es irgendjemand hat,
verbannt, so wie du
guckst. Bitte schick mir den Link. Egal wer du bist, ich zahl dir Geld. Das war eins der krassesten Entertainment-Sachen, die ich über dem gehört habe. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Es wird ja zurzeit geballert, ne? Hab ich gehört. Was ist denn dieses, woher kommt es in der Hook? Was ist damit gemeint? Hat das irgendwas mit Kokainkonsum zu tun, fragen
absolut
mich viele?
Gar nicht.
Gar nicht, ne?
Nee.
Weil das habe ich mir auch gedacht, das passt gar nicht in den Kontext. Nee. Aber dieses Ballern verbinden heutzutage so viele Leute mit dem Snorten, Alter, dass so viele Leute zu mir kommen, ist das ein Kokser-Song? Was ist das hier?
Ja, weißt das ist du? Ein lustiger Beigeschmack, ne? Dass die das dann auch feiern. So, da hast du nochmal eine Sparte an Leuten mit dazu, die dir reinholst, die das deswegen toll finden. Aber eigentlich ballern ist alles. Einfach nur ballern. Wir haben gesagt, ey, wir ballern jetzt den Song raus. So. Wir ballern jetzt die erste Single raus. Ich meine, jetzt einfach ballern.
Hab ich mir auch so gedacht.
Autobahn, ballern.
Aber ihr könnt schon verstehen, auch ballern bezeichnet.
Ballern, ficken. Wir sind ja auch im Studio immer sehr experimentell. Ne? Also wir sind ja auch dann, das kann man sich nicht vorstellen, aber wenn wir mit den Atzen sind, gibt es halt auch manchmal so Songs, an denen wir wirklich lange rumschrauben, die wir immer wieder neu machen, neu aufnehmen und so. Und Ballern war halt so ein Song gewesen, der zwischenzeitlich auch mal Baggern hieß. Ne? Dann ging das halt so ein bisschen ums Baggern und so. Deswegen hast du da auch so ein bisschen diese Sachen. Und wenn du jetzt diesen Song anhörst, dann hörst du in den Backups sogar manchmal noch Baggern. Also manchmal
Heißt noch Baggern. In Backups sagen wir Baggern.
Ja, genau. Aus Versehen drin oder?
Nee, haben wir mit Absicht drin gelassen. Okay. In 2, 3 Backups haben wir Baggern drin gelassen, um nochmal so diesen Doppelkontext mit drin zu haben. Ja. So, aber da musst du schon sehr gut hinhören. Okay, so. Okay. Aber das bringt auch nochmal so was Lustiges so, weil es passt halt auch. Also es ist halt auch geil.
Passt alles, mach kein Auge, da ist kein Lied vor und singen, alle machen Auge. Mit den meisten Leuten gehst du schwimmen, dein Pullover ist einen Zentimeter länger, sie hassen dich. Mhm. Bitte mach kein Auge.
Ja, es ist schon wieder deeper, als man denkt, der Song.
Ja,
ihr seid jetzt 7 Jahre lang eigentlich quasi nicht zusammengekommen, was Musik angeht. Was sagst du, Marc? Was ist denn in der Zwischenzeit gewesen? Leute fragen sich natürlich.
In der Zwischenzeit waren wir eigentlich die ganze Zeit unterwegs, nonstop, ne? Mal auf Tour. Also ich weiß nicht, wie viele tausende Shows wir gespielt haben.
Also ihr seid nicht Modern Talking. Ihr habt euch nicht getrennt und da gab es eine Nora dazwischen und eine Kette, sondern das ist einfach, ihr wart währenddessen trotzdem immer noch befreundet und alles war cool.
Ja, klar.
Ja, so habe ich nämlich auch mitbekommen.
Nonstop unterwegs gewesen. Also
man fragt sich aber normalerweise, weißt du ja, wenn so Leute, die, sag ich mal, bekannter sind und so, die trennen sich jetzt und es dauert dann auch noch mal ein paar Jahre, dann fragt man sich, war da mal Beef? War da irgendwas?
Gar nicht, überhaupt nicht.
Gar nichts, ne?
Ganz im Gegenteil. Nee, wir waren ja trotzdem noch jedes Wochenende unterwegs. Also ich weiß, kann mich gar nicht dran erinnern, ob ich jetzt irgendwann mal in den letzten 7 Jahren 3 Wochen am Stück am Wochenende frei hatte. Oder ich weiß, du auch nicht wahrscheinlich, ne? Wir sind jedes Wochenende safe unterwegs. Also meistens von Donnerstag bis Sonntag, Montag auch noch und so weiter und so fort. Also
wie kriegt man das hin? Ihr seid ja auch Mallorca unterwegs gewesen, ganz viele andere Partyorte und so weiter. Wie kriegt man das hin, davon umgeben zu sein und nicht als vollkommener, unnötiger Junkie irgendwo in der Ecke zu verenden. Weil es ist ja wirklich doch, alles ist doch da, so, weißt du so, der rote Teppich ist doch ausgerollt. Gab es mal irgendwann mal eine Phase, wo ihr das so von euch selber gedacht habt, ey, diesen Lifestyle kann ich nicht mitmachen, das ist gefährlich jetzt für mich? Oder
ich habe da eine Weile mal mitgemacht. Ich habe da eine Weile auch mal mitgesoffen und mitgefeiert und so, aber habe auch dann schnell gemerkt, so nach 1, 2 Jahren, so, das geht nicht so weiter, weil wenn du dann jede Party mitnimmst und dann jedes Mal einen pichelst, am nächsten Tag einen Kater hast, geht das nicht, ne? Also dann wirst du nicht ganz alt. Aber man kann damit auf jeden Fall gut leben. Die Leute sind ja halt einfach gut drauf und so. Die Shows sind geil, die machen Spaß. Das Einzige, was wirklich nervt, ist halt dieser Travel.
Dieses Rumreisen das, und so, das geht halt mega auf den Sack teilweise.
Jetlags, weil ihr Arm hatte manchmal mehr Gigs als Tage. Ich weiß es damals noch. In einem Jahr, ich bin ja immer bei euch verfolgt, damals wollten viele Fitner machen. Ich war an der Tür, sie meinten, du arbeitest in der Tür, die machen das, sagst du, die arbeiten härter als du, du holen so ein Batsch. Und dann auf jeden Fall habe ich mal gerechnet, du warst mehr auf Gigs als es Tage hatte. Das ist ja kein Witz jetzt.
Ja, ja, so, das waren zwei, drei Wahnsinn. Jahre oder so, da hatten wir mehr Gigs als Tage.
Und diese Shows sind auch krass, finde ich, ihr dann auch von ihr heizt die Leute auch ein, ihr seid gleichzeitig auch Hoster und so und macht da voll Bewegung, riesen, geht mega an die Energie, ne?
Und das ist auch so, wenn du halt wirklich dann 7 Jahre lang unterwegs bist auf Tour und du merkst, du bist trotzdem die ganze Zeit ausgebucht, du hast es gar nicht nötig, gerade neue Musik zu releasen. Du kannst Musik machen, wenn du Bock hast, Musik zu machen. So, du genau. musst, du bist nicht gezwungen, irgendwas zu machen. So, du voll musst schön. Jetzt nicht aus irgendeinem Druck oder aus irgendeinem Erfolgsdruck sagen, ey, wir brauchen jetzt einen neuen Hit, wir brauchen ein neues Single. Ey, Dicker, wir haben Hits. Wir haben 3 Riesenhits.
Evergreens,
und wir haben
baby.
Noch ein paar kleinere ja. Hits, die eigentlich, wo andere sich drüber freuen würden, wenn sie noch irgendwie so einen Song wie Atzen oder so, ist eigentlich auch ein Hit. Ne? Also wenn andere Leute die Verkaufszahlen hätten, die wir mit unseren kleineren Singles so haben, wäre das für die der größte Hit so.
Plus und Straßenhits und Kameradenwegcharts.
Und die Sache ist, also
kommt
ist
alles noch mit dazu.
Genau, also Eigenlob stinkt, aber es ist ja einfach mal nicht wegzudenken. Es ist ja einfach nicht zu verneinen, so, dass es halt wirklich große Hits sind. Das sind halt einfach Klassiker, die jedes Wochenende auf jeder Party funktionieren. Ob wir da sind oder nicht. Die Songs werden eh gespielt. Und wenn
überall,
buchen,
Kindergeburtstag.
Genau.
In der Klapse, habe ich es gehört, Puff, bei den Kindern.
Überall. Und wenn das Live-Business läuft, wisst ihr selber, das Live-Business ist mittlerweile lukrativer, als irgendwie jetzt irgendwelche Streams oder Downloads zu verkaufen. So. Aber jetzt haben wir wieder Bock, Mucke zu machen gehabt und haben gesagt, ey, lass uns mal wieder ins Studio gehen. Es war auch gerade in so einer Phase gewesen, wo wir wirklich mal 2-3 Wochen frei hatten. So.
Ja.
Und dann kriegst du auf einmal diese Langeweile, weil du bist halt die ganze Zeit immer unterwegs, immer auf Action. Und dann sitzt du da und denkst, was mache ich jetzt mit meiner Zeit?
Vor allen Dingen haben wir jetzt auch darauf geachtet, dass ein bisschen was Neues ist. Ne? Vom Sound her ein bisschen experimentell, ein bisschen was Neues und so. Und das nächste Ding, was jetzt rauskommt, wird auch wieder sehr speziell werden. Ich bin mal gespannt, was
die Wann kommt die nächste Nummer?
Wissen wir noch gar nicht genau. Ich glaube, wir drehen jetzt erstmal jetzt ein Video. Also der Song ist fertig.
Ja.
Jetzt wird ein Video gedreht und dann müssen wir mal gucken.
Gibt es dann ein klassisches Atzen-Album oder geht ihr auf Single-Basis erstmal?
Erstmal Single-Basis.
Single-Basis.
Ja, ja. Single-Basis und dann mal schauen, was passiert.
Wie die anderen arbeiten, würden die Atzen gerne Urlaub machen, sagt er immer.
Man hat ja auch mal Bock, irgendwie neue Songs live zu performen. Ne? Also willst du ja auch mal irgendwann sagen, ja geil, jetzt lass uns mal das Programm ein bisschen ändern und mal neu gestalten und mal ein paar neue Songs reinmachen. Und das macht dann auch Spaß, irgendwie auf der Bühne zu stehen und sagen, ey, guck mal, hier ist unser neuer Song. Und die Reaktion zu sehen, wie die Leute darauf abgehen. So,
trotzdem parallel geil. Auch solo mega aktiv. Mit Orgi, das Collab-Album. Du hast mir deine Solo-Sachen gegeben. Da sind ja erst 2 Singles veröffentlicht.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ich habe jetzt einen neuen YouTube-Channel. Ich mache das so Step-by-Step jetzt. Da kommt ein Ding nach dem anderen jetzt einfach raus und so. Ich kann meinen YouTube-Channel noch nicht mal benennen.
Abonniert Mannys YouTube-Channel. Abonniert den Arzt-YouTube-Channel. Abonniert den MC Book YouTube-Channel. Abonniert
alles abonnieren.
Genau, alles.
Politik.
Abonniert alles.
Abo.
Likes sind ist wie eine Währung geworden. Ne? Das ist Beware Watch Dogs irgendwie. Likes ist wie Geld eigentlich.
Instagram will jetzt aber die Likes abschaffen. Ne? Also die Anzahl der Likes soll man wohl in Zukunft nicht mehr sehen. Die experimentieren damit schon so ein bisschen rum und gucken in anderen Ländern schon, haben das schon abgeschafft. Das ist auch eine strange Geschichte, wenn man sich so sehr daran gewöhnt hat, die Likes zu sehen und auf einmal nicht mehr zu sehen, wie viele Likes andere Leute oder man selber auf dem Bild hat.
Da werden einige Leute sich jetzt nicht mehr so sehr geliebt fühlen wie früher.
Ja.
Kann man leider
aber
nicht
deswegen
machen.
Wird es auch abgeschafft. Ne?
Es geht auch mehr um Interaktion, habe ich mir sagen lassen. Also die Leute wollen, dass die Leute mehr Interaktion machen, zum Beispiel kommentieren, sich miteinander unterhalten unter den Bädern.
Also ich habe sozial hab sein, was gehört mit so Selbstwertgefühl.
So, das heißt so, ja, es hieß ja irgendwann mal soziale Medien und hat die Leute so asozial gemacht wie nichts vorher in der Weltgeschichte. Deswegen ist es dann schon wieder passend, wenn die Leute wieder zusammenführen wollen. Natürlich auch nur aus reinem menschlichen Interesse. Wir danken wieder mal der Coca-Cola Company, allen anderen krebserregenden Firmen da draußen, die Leute fett, hässlich und eklig machen wie die Ritters. Konsumiert. Wir danken vielmals, dass die Ärzte heute da waren. Money Mark,
yes,
Frauenarzt, mein Partner Boogie.
Yes,
letzte Worte von unseren Gästen, denn wir erwarten ganz Großes von euch und wünschen und drücken euch natürlich also dick die Daumen und zwar alle 3, Baby.
Yeah.
Und für mich seid ihr Familie, Baby. Das war die Familie. Frauenarzt, Money Mark, Belasch, Boogie der Arzt, Podcast. Danke an die Goldamamba und Deichstuhl, Baby. Abonniert den YouTube-Channel.